Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Louis Lebensweisheiten. Heute mit meinem guten Freund Felix. Sag hallo.
Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend oder guten Mittag.
Einmal hier den InScope Hops genommen. Wir haben heute sehr viel über seine Berufung als Koch geredet, sind auf diverse Themen wie Social Media und Druck als Koch eingegangen und haben sonst auch noch sehr, sehr, sehr viel Unterschiedliches behandelt. Also wenn du Lust hast auf sehr viel, ich hoffe, interessantes Gerede, dann hör zu. Viel Spaß. Ja gut, magst du dich kurz vorstellen?
Ja, auf jeden Fall. Also bin der Felix, bin mittlerweile 25 Jahre alt und seit 9 Jahren als Koch beschäftigt, hauptberuflich. Habe verschiedene Stationen durchgemacht, in Prag, in Amerika. Und seit 6 Jahren arbeite ich in der Schweiz in einem 4-Sterne-S-Hotel, in Pontresina, um genauer zu sein. Ab da erst 2 Jahre alle Stationen in der Küche durchgearbeitet. Dann war ich ein Jahr in Madrid auf einer renommierten Kochschule. Und dann kam auf einmal der Anruf von meinem Chef, nachdem ich die Abschlussprüfung bestanden habe, wie es aussieht, ob ich nicht sein Stellvertreter werden will. Und ja, wie ich schon vorher schon angesprochen habe, dann war erstmal diese Lehre nach dieser Abschlussprüfung, weil da gab es wirklich ein Jahr lang fast keine Freizeit auf dieser Kochschule, weil eben so viel erwartet worden ist. Und wie gesagt, dann hat mich mein Chef angerufen und hat gefragt, ja, die Stelle wird frei und er weiß, ich bin erst 24. Es ist ein großer Schritt für uns beide, vor allem für mich, weil mir war dann schon bewusst, weil ich das Hotel ja kannte, wie es dazugehen kann, wie viele Leute dann prinzipiell unter mir sind und wer noch über mir steht und was für ein harter Job das eben am Ende des Tages eigentlich ist, was man da alles abliefern muss. Und das hat auch gar nicht so viel mit dem Kochen selber zu tun, sondern auch mit dem Zwischenmenschlichen, auch ein bisschen Pädagogik. Und ja, und jetzt ist gerade zwischen.
Also da, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Aber gerne.
Aber mit der Pädagogik meinst du in dem Sinne dann die Verantwortung, die du dann dementsprechend auf dich genommen hast, indem du halt über viel mehr Menschen verfügst oder viel mehr Verantwortung für die Menschen hast, oder?
Als Sous-Chef, so heißt es in der Küchensprache, ist man immer das Bindeglied zwischen der Küchencrew, was bei uns ungefähr 12, 13 Leute sind, und dem Küchenchef.
Okay.
Und da muss man immer das aushalten, was von oben kommt und was von unten kommt. Und dann muss man mit allen Parteien dann so diplomatisch sein, was eine meiner größten Stärken ist, die ich jetzt von mir selber behaupte, mit meiner Diplomatie, dass man da mit den Leuten einfach redet und nicht nur eben rumschreit und sich beleidigt, sondern dass man einfach, wenn es ein Problem gibt oder einen Konflikt, muss man darüber reden. Punkt.
Bist du dann eigentlich dann auch verantwortlich für die Gäste? Also wenn Gäste Anliegen haben, oder ist das dann wieder eine andere Instanz?
Prinzipiell macht es mein Chef selber, weil schlussendlich ist er muss den Kopf hinhalten, wenn irgendwas passiert und nicht ich. Und es ist
Ja.
meine Aufgabe, ihn dabei zu unterstützen.
Okay.
Und weil wir keine Buffets mehr haben, auch Corona-bedingt, haben wir leider keinen Gästekontakt mehr. Was ich gerade finde, um direktes Feedback dann von den Gästen einzubekommen.
Also du meinst jetzt, ihr habt keinen direkten Kontakt mit den Gästen, ihr als Kochcrew dann, oder? Okay, das hat dann nur noch dein Chef im Endeffekt.
Ja, und auch sehr, sehr wenig.
Ja. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Jetzt momentan, wo alles so streng reguliert ist, da ist das halt alles ein bisschen komplizierter, denke ich. Und wahrscheinlich auch, also du vermisst das wahrscheinlich auch so ein bisschen, oder? Dann direkten Kontakt mit der Kundschaft zu haben.
Ich vermisse es tatsächlich, ja, weil mir war es gar nicht, mir war es gar nicht bewusst, dass ich überhaupt als Koch so viel Kontakt habe mit Gästen. Und jetzt, als es dann das letzte Jahr, die letzten 1,5 Jahre dann aufgehört hat, habe ich mir auch manchmal gedacht, es wäre schon mal schön, dass man nicht nur in Anführungszeichen vom Service, die wirklich direkt an der Front sind oder von der Rezeption, sagen die dann, ja, das Essen ist so super und wir haben wirklich super positive Reputation jetzt vom Essen, was wir rausschicken, egal in welcher Sparte. Und es ist immer so aus der zweiten Hand. Und kann mich erinnern, im Winter, jetzt, ich durfte ja den ganzen Winter arbeiten, aber das drehen wir später nochmal drüber. Hat sich mal ein etwas älterer Gast zu uns in die Küche verirrt und wollte einfach nur. Der hat sich Ingwer gekauft und der wollte dann einen Tee draus machen. Und es war zufällig gerade keiner da vom Service. Und der ist dann extra zu mir gekommen und hat gefragt, wer denn verantwortlich ist für das super Essen, was er jeden Tag bekommt. Und er wollte sich einfach nochmal bedanken, weil er das der Küche, er hat das, seitdem er im Hotel war, hat er keinen einzigen Koch gesehen. Und er wollte sich einfach persönlich nochmal bedanken. Und
Ah, schön.
wenn man sowas hört, Der kriegt mal echt ein bisschen Gänsehaut. Weil, wie gesagt, es kommt direkt von der ersten Hand und nicht, wie gesagt, über unsere Service-Rezeption etc. Und das war eins meiner Highlights vom Winter.
Ich denke, das ist auch, dass man nimmt so die direkten Komplimente nimmt man ganz anders auf, als wenn man das immer hintenrum, also nicht unbedingt hintenrum, aber so aus zweiter Hand erfährt. Weil es ist halt doch weit, weit unpersönlicher, wenn du das durch eine vermittelte Instanz gesagt bekommst, dass du echt gut gekocht hast. Oder wenn dir wahrscheinlich ein Kunde mit strahlenden Augen ins Gesicht guckt und dann zu dir sagt, ey, das, was ich gerade gegessen habe, das war mit eins der leckersten Gerichte, die ich jemals gegessen habe. Ich glaube, das sind halt doch schon nochmal unterschiedliche, also ganz, ganz unterschiedliche Erfahrungen auch. Also da kann ich mir halt vorstellen, dass die Menschlichkeit eben, indem das vermittelt wird, über, wie hast du es vorhin gesagt? Von wem habt ihr dann die Komplimente im Endeffekt durchgestellt bekommen?
Vom Service und von der Rezeption.
Genau.
Wirklich direkten Kontakt haben, jeden Tag ein, Tag aus mit den
Ja.
Gästen. Und
Ja. Ja, wenn ihr das von denen gesagt bekommt, dann ist das halt so gebündelt einmal. Dann sagt ihr, ja, ihr habt heute echt gute Arbeit gemacht. Haben sich viele Gäste bedankt, dann ist das so, ja, cool, schön.
ja, das ist
Aber
gut. Danke, Mann, aber jetzt weitermachen so. Und wenn dann auch wirklich
ja.
mal ein Hotel externer dann vor einem steht, dann nimmt man sich auch mal die 2 Minuten, wo man genau weiß, ja, ich bin so in der Kacke, dass ich jetzt keine 2 Minuten habe, aber dass ich das und das ist viel mehr wert und dann hängt mir die 2 Minuten dann später hinten wieder dran. Und
Ich glaube, da sieht man dann auch, was man überhaupt für einen Impact dann hat an den Leuten. Also, dass man das direkt sieht, dass es nicht nur bloße Worte sind, sondern wenn sich dann jemand zu dir gesellt und sich dann auch selber extra die Zeit nimmt, um dir zu sagen, so, ey, das, was du gekocht hast, war saulecker, dann, ja, dann signalisiert das dir eigentlich schon was anderes.
zu 100%, ja. Und es ist auch super wichtig, diese Anerkennung. Es ist, ich will jetzt nicht sagen, dass es scheißegal ist, wie viel man verdient, egal in welcher Branche. Aber diese Anerkennung oder einfach mal ein Danke zu hören, egal von welcher Instanz, auch wenn es vom Chef ist oder von einem Mitarbeiter, der neu angefangen hat und bedankt sich einfach, dass er da arbeiten darf, salopp gesagt. Das sind so ganz wichtige Wörter meiner Meinung nach, die viel verändern können.
Das lässt das Ganze halt nicht so trocken sein, ne?
Ja, genau.
Das Gefühl habe ich immer. Also, das ist auch so das, was ich so manchmal fast schon beängstigend an so offiziellen Stellen finde, so diese Beamten, so also Finanzamt oder sowas. Das ist halt so einfach schnell, schnell abfertigen. Ich meine, natürlich, man hat irgendwie, also ich bin ja, was weiß ich, wie lange ist das jetzt schon? Ich bin jetzt ein Jahr, anderthalb, nee, ich bin 1,5 Jahre jetzt selbstständig. Und zu den ganzen Ämtern zu gehen, hat immer so dieses Gefühl von, du bist nur so irgendjemand. Also selbst wenn du mit den Leuten redest, das ist so, du wirst angemotzt, wenn du das und das nicht dabei hast. Und natürlich gibt es da nette Leute dabei, sicher auch. Aber es fühlt sich halt so richtig trocken, so unmenschlich, so als würdest du mit einer Maschine reden an. Und ich habe halt auch das Gefühl, wenn es so diese menschlichen Beziehungen nicht gibt, weil das ja irgendwie, ich empfinde das schon als sehr, sehr wichtig, dann fühlt sich das sehr, sehr schnell nach so einer Sisyphus-Arbeit an. Also als würdest du die Arbeit einfach nur machen und das ist so, damit verdienst du im Endeffekt so dein Geld und dabei geht es ja eigentlich nur darum, Geld zu verdienen. Also wenn du dieses Menschliche nicht hast, das meine ich damit. Und wenn das Menschliche mit ein Faktor ist in dem, was du tust, dann siehst du, dass das, was du tust, auch einen Impact im Leben hat. Und dass manche Leute davon einfach, also dass du das Leben von anderen Leuten, zumindest jetzt bei dir im Genuss, Sektor, dann auch deutlich bereichern kannst. Und ich würde fast sagen, also ich behaupte das jetzt einfach mal so und danach frage ich, das ist sehr dumm, dass ich das so mache, aber ich würde einfach mal behaupten, dass das wahrscheinlich auch so mit einer der Hauptmotivationen ist, dass du dann siehst, okay, das, was du effektiv tust, das bereichert das Leben von anderen Leuten. Oder würdest du sagen, die Motivation für dich jetzt spezifisch ist irgendwie ein bisschen was anderes?
Also für mich, es ist schon mal, ich finde es richtig, was du gerade gesagt hast, auf jeden Fall so. Es gibt, glaube ich, in dem Beruf gibt es, glaube ich, zwei Motivationen. So. Es gibt, zur einen Seite gibt es die Gäste, die natürlich das Geld bringen, die das bezahlen, was sie auf dem Teller haben. Und dann die andere Sparte, wo ich noch nicht so drin bin, weil ich noch nicht verantwortlich bin für den kompletten Küchencrew, gibt es dann halt Restauranttester. So wie Michelin oder Gourmillot oder Falstaff, die gängigsten, die man so kennt, so Restaurant.
Ich kenne die tatsächlich nicht. Könntest du mir kurz erklären, was man so als Restauranttester macht? So ist das, kann ich mir das vorstellen, wie so ein Blog, wie so ein Magazin oder um was geht's da genau?
Wir fangen jetzt mit dem Michelin Guide an. Die machen ja eigentlich Reifen. Und die Geschichte der Gründer von denen, der, bevor ich jetzt irgendwas erzähle, mache ich es jetzt ganz easy. Der Gründer kommt aus Frankreich und der ist immer super gerne Auto gefahren und hat dann irgendwann aufgeschrieben, wo er essen war. Und hat sich dann da die Restaurants gemerkt. Und hat die dann, ich glaube, mit Sternen dann verteilt. Und so sind wir dann in der Sterneküche. Und Michelin verteilt Sterne. Ja, es gibt ein Stern, ist schon super krass. Dann gibt es zwei Sterne, ist nochmal viel krasser. Und dann gibt es drei Sterne. War ich selber schon mal in einem Drei-Sterne-Laden essen. Das ist
Oh, ich
so.
selber schon.
Nee, ich war da schon.
Ach so.
Ich war da schon essen. Und ich muss sagen, dass das eins meiner besten Abendessen war, die ich je in meinem Leben gegessen habe. Ich kann mich heute noch daran erinnern, wie die Knoblauchsoße geschmeckt hat zum Hummer damals. Zum Beispiel.
Okay, wild.
Aha. Ja, das
Wild.
ist echt wild. Und wie gesagt, es gibt halt zwei Seiten. Einmal vom Gast, dass du jeden Tag aufstehst und die Gäste zufrieden machst. Und dann eben, wenn du einmal einen Stern hast und oder zwei oder drei. Und dann muss man jeden Tag dieses Level von deiner Küche muss es jeden Tag gleich sein, weil die Tester, die kennst du nicht. Wenn die kommen, sind die da. Die melden sich unter dem falschen Namen an. Dann testen die dein Restaurant, prinzipiell zwei oder dreimal im Jahr. Und dann jetzt in Deutschland und in Österreich gibt es leider keinen Michelin Guide mehr. Nur noch in Deutschland und die großen Städte. Und dann kommt irgendwann einmal im Jahr, früher war es im Herbst und jetzt im Frühjahr kommt dann der Guide oder der Guide Michelin raus und dann werden halt so sagen die besten Köche der Welt gekürt. Und wenn man einmal in diesem Ding drin ist, dann muss man natürlich auch abliefern, dass man wieder ernannt wird, weil man hat den Stern, man kriegt den ein Jahr und dann muss man ihn halten oder verbessern oder man verliert ihn auch.
Ja.
Und da muss ich meiner Meinung nach auch ein bisschen kritisieren, weil es ist immer tagesabhängig, so wenn jetzt Wenn die Crew jetzt mal nicht fit ist oder im Vorsatzlaufen war oder sonst was auch immer und dann verkacken sie halt nur einen Hauptgang zum Beispiel, dann kann es sein, dass man den Stern dadurch verliert. Dann ist das Thema erledigt.
Ja, es ist schon gewaltiger Druck dann, oder? Wenn du mal in die Richtung von den Sternen kommst. Gibt es dann auch verschiedene Maßstäbe? Also gibt es da so verschiedene Arten von Sternen? Oder ist jetzt der Guide, von dem du geredet hast, so das Nonplusultra?
Also Michelin ist die Königsdisziplin unter allen Restauranttestern.
Okay,
Und
okay.
viele, nicht alle Köche, die den Zug haben, wollen dann einmal erwähnt werden. Und seit letztem Jahr oder diesem Jahr gibt es einen neuen grünen Stern. Und da wollten sie, glaube ich, dem, weil es ziemlich konservativ eigentlich ist, die Institution da von Michelin, da wollen sie halt für Nachhaltigkeit vegane, vegetarische Gerichte werden da dann auch Köche ausgezeichnet, was ich super wichtig und super interessant finde, auch für mich selber dann später. Und aber wie gesagt, den Druck, den man da ausgesetzt ist, ist schon ziemlich hoch und es sind auch viele, viele Leute daran kaputt gegangen.
Ja, das glaube ich vor allem. Das ist ja auch so ein progressiver Druck. Ich meine, im Endeffekt so, ich meine, ich glaube, das kennt jeder. Es gibt so gewisse Sachen, fangen wir vielleicht ein Hobby einfach mal davon zu reden. Es gibt so vielleicht Hobbys, die fängt man an. Ich meine, bei dir ist es jetzt was ganz anderes, ganz klar, aber ich nehme es jetzt einfach nur als Beispiel. Du fängst irgendein Hobby an und du wirst immer besser und irgendwann gibt es so diesen Turning Point, wo du das Gefühl hast, also wo du dir bewusst bist, dass du gut wirst. Und dann verliert man so den Spaß dran und es geht eigentlich nur noch um die Leistung zu halten. Also da dreht sich dann irgendwie die Richtung um, habe ich dann das Gefühl. Es gibt so wie so ein Turning Point in so gewissen Dingen, die man tut. Oder ich kann das zum Beispiel bei mir jetzt aus dem Sport. Als ich zum Beispiel meinen ersten Wettkampf gemacht habe, dann da war das einfach nur Bock, einfach nur Spaß. Ich bin ins Gym gegangen und ich habe einfach auf jede einzelne Trainingseinheit so Bock gehabt. Es hat so viel Spaß gemacht. Oder Spaß ist der falsche Begriff. Ich würde lieber sagen, es hat mich gewissermaßen erfüllt. Spaß ist immer ein sehr, sehr schlechter Maßstab, weil das im Endeffekt einfach nur heißt, ja, solange du ein gutes Gefühl dabei hast, machst du das gerne. Und das ist es häufig nicht. Ich finde, das, was einen erfüllt, muss nicht immer Spaß machen und macht es auch meistens nicht, sondern das ist so, so wie ich das zumindest empfinde, so ein tiefes Gefühl von Befriedigung, so von Seelenruhe, die man dabei empfindet. Aber ich habe dann zum Beispiel gemerkt, dass ich dann angefangen habe zu coachen, als ich dann das Gefühl hatte, ich muss Wettkämpfe machen, damit ich ein schönes Bild an die Außenwelt abgebe, damit ich sagen kann, okay, ich bin so und so stark und deswegen kommen Leute zu mir. Da habe ich dann gemerkt, dass mir genau ab dem Punkt Wettkämpfe und der Sport an sich nicht mehr so viel Spaß gemacht hat, weil das eben nicht mehr so war, dass das dann an dem Punkt intrinsisch motiviert war, also so, dass die Motivation so wirklich aus mir selber herausgekommen ist, sondern dass ich an dem Punkt festgemacht habe, dass ich das machen muss, damit ich irgendwie finanziellen Erfolg habe oder so, auf eine Art und Weise.
Ja, das ist dann auch wieder mit Druck gleichzusetzen, oder? Dass
Eben,
man
das meine ich,
immer
das meine ich.
abliefern muss.
Eben. Und deswegen wäre da auch meine Frage irgendwie an dich. Hast du so, oder kannst du bei dir selber so einen Turning Point ausmachen, wo du so gesagt hast, okay, bis dahin hat es mich extrem erfüllt, dann hatte ich eine kurze Sinnkrise und dann habe ich den Spaß oder die Erfüllung wieder gefunden? Gab es sowas bei dir?
Ja, und ich kann mich noch genau daran erinnern, wie das passiert ist. Es war so, da mu muss ich kurz ausholen. Also ich habe meine Matura gemacht auf einer Hotelfachschule. Dann war ich einen Sommer in Amerika auch zum Arbeiten. Also nicht so Späße wie Work and Travel oder so, sondern ich habe da wirklich viel gearbeitet. Und da ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, wie schön es eigentlich ist, wenn man Stress hat in der Küche. Und dann auch eben wieder positives Feedback von den Kunden hatte. Und dann habe ich mich in der Schweiz beworben, als ich war ganz unten in der Küche in der Hierarchie. Ich war eins über den Praktikanten.
Also Kartoffelschäler.
Ja, die so in der Art Kartoffelschäler, Einfach so Jobs, die gemacht werden müssen, auf jeden Fall. Die ich auch jetzt noch mache als Sous-Chef. Aber wie gesagt, so ganz unten in der Küchenfolge. Und dann ging es immer so weiter und ich habe relativ schnell gemerkt, ja, bin, glaube ich, doch gar nicht so schlecht. Und da hatte ich auch ein paar Selbstzweifel bei mir selber. Hatte Heimweh, natürlich. Weil es war das erste Weihnachten 3 Jahre, wo ich nicht zu Hause war, sondern da gearbeitet habe. Um mich
Wie
um.
alt warst du da, ganz kurz?
Das war 2015, ja, 19. 19 war ich da. Und habe dann aber einfach durchgezogen. Und wie gesagt, dann war die Saison vorbei und dann noch eine Saison als Kommi und dann wurde ich direkt von meinem Chef befördert auf einen Abteilungsleiterposten bei uns in der Küche. Und hatte das dann quasi nicht durchgespielt, aber ich habe mich ausgekannt, wusste, wie es läuft. Und dann dachte ich mir so, ja, ich brauche jetzt eine Pause. Und war dann einen Winter wieder im Tal, im Klemmersertal, dann im Skiverleih gearbeitet, um einfach Kundenkontakt zu haben, direkten. Weil ich bin und war sehr, sehr, sehr schüchtern, wirklich. Und das hat mir sehr geholfen. Und dann habe ich mich in Madrid beworben, das hat dann alles funktioniert. Und da 150 Bewerbern wurden 18 genommen und 12 haben dann die Prüfung, dann die Abschlussprüfung fertig gemacht. Und zwischen dem im Sommerkurs noch hat man wieder so 12 Stunden Schule. Und dann am Schluss kam ein Kochlehrer von mir zu mir. Und er hat gesagt, ja, Felix, aus dir kann was Großes werden. Und dann habe ich mir so gedacht, ja, nice, es ist auf jeden Fall mal schön zu hören. Und ich weiß auch ganz genau, dass er das nicht zu jedem gesagt haben, weil die da einen Haufen Geld bezahlen, dass sie die Mittelschule machen können, sondern es war einfach ehrlich. Und dann habe ich mir so gedacht, ja, jetzt ist der Punkt, wo ich durchziehen muss, dass ich mein Ziel oder meine Ziele verfolgen will, die ich später mal erreichen will. Und da war so, wurde es als, nicht als Hobbykoch, sondern auch schon beruflich vorher tätig, aber dann als Kochschüler quasi da. Und in dem Moment habe ich dann gemerkt, ja, wenn er das sagt, muss ich
Dann
jetzt,
ist es so.
ja, dann ist es so und da muss ich einfach dranbleiben. Ich weiß nicht, ob sie sich jetzt ein bisschen arrogant hört, aber ich weiß, was ich kann. Ich weiß.
Ja, sonst wärst du jetzt auch kein Sous-Chef. Also, das ist ja ganz
Ja,
klar.
eben.
Also, das ist ja dann nicht arrogant. Also, arrogant ist für mich irgendwie immer noch, wenn dein Selbstwert sich, also wenn du deinen eigenen Selbstwert so präsentierst, dass du, weil du Sous-Chef bist, etwas Besseres bist als jemand anderes. Und so wie ich dich kenne, bist du das auf gar keinen Fall. Also, das auf gar keinen Fall. Aber ganz kurz, was ich interessant finde. Hast du dann extra im Skiverleih gearbeitet, um deine Schüchternheit so gesehen zu bezwingen?
War ein Mitgrund, ja.
Ja, okay. Ich finde, das zeugt auch schon von sehr großer Reflektiertheit. Jetzt kommt großes Selbstlob, das habe ich nämlich auch so gemacht. Habe ja damals auch in einem Fitnessstudio angefangen zu arbeiten, weil ich genau wusste, so, ich bin viel zu schüchtern für das, was ich eigentlich machen möchte. Und ich habe dann für mich zum Beispiel dabei realisiert auch, dass während ich da gearbeitet habe, dass es so war, dass ich irgendwie gedacht habe, es gibt Leute, die können mit anderen Leuten von Anhieb, ohne dass es komisch ist. Und ich glaube aber, dass diese anfängliche Komik, die im Endeffekt zwischen zwei Fremden herrscht, immer der Fall ist. Nur, dass manche andere Leute, die sich dem vielleicht nicht so 100% bewusst sind, einfach damit ganz anders und ganz, also ganz anders umgehen können. So, was ich einfach damals nicht konnte. Und das, was bei mir mit reingespielt hat, war einfach diese Introvertiertheit, dass es für mich halt immens schwierig ist, in größeren Gruppen präsent zu bleiben und nicht komplett abzudriften. Also das habe ich so bei mir gemerkt, so dass ich kann schon organisieren und ich kann Leuten auch Tipps geben und so und ich bin eigentlich auch ziemlich offen. Nur dass das, was mich, also was in diese Schüchternheit mit reingespielt hat, war einfach diese Form von, dass ich sehr schnell überfordert bin, wenn viele Leute auf einmal da sind. Also dass ich das Gefühl habe, dass wenn mehrere Leute da sind und also, dass das dann so eine Form von Oberflächlichkeit annimmt, mit der ich sehr schwierig umgehen konnte. So, und deswegen habe ich dann damals angefangen, in einem Fitnessstudio zu arbeiten. Und ja, das ist so, bist du dann nach diesem Jahr im Skiverleih, also das war ja dann saisonal, denke ich.
Ja, es war im Winter.
Ja, eben, Sommer, was willst du snowboarden im Walsertal? Bist du dann danach besser damit zurechtgekommen?
Ich bin in der Hinsicht besser damit zurechtgekommen, weil ich es gelernt habe, mit nicht unbedingt bekannten Leuten mal drei, vier Sätze geradeaus zu reden, weil ich es musste. Es war dann schlussendlich im Skiverleih, war es dann irgendwann die gleichen Fragen nach der Schuhgröße, Fragen nach der Körpergröße, nach dem Gewicht und so. Aber ich habe wahrscheinlich auch meine Stimmlautstärke, konnte ich da sehr gut trainieren, weil ich heute noch zu hören bekomme, dass ich zu leise rede, vor allem in der Küche. Das war ein gutes Training, auf jeden Fall. Und auch dieser Umgang mit Menschen hat mir echt Spaß gemacht. Aber ich muss eins muss ich sagen, dass ich nach einem Tag im Skiverleih war ich zum Teil wirklich fast fertiger am Abend als nach einem 100er-Service im Hotel, wo wir 100 Essen rausgeschickt haben, weil das emotional oder nicht emotional, wie sagt man dem, dass es geistig so super anstrengend ist, wenn man den ganzen Tag reden muss und das Gehör ist auch super. Es verschlingt meiner Meinung nach sehr viel Energie, wenn dann viele Leute auf einmal reden, dann nur zum Teil zwei-, dreisprachig. Und ja, wie gesagt, ich war dann zum Teil echt fertig und habe mir manchmal gewünscht, ja, wäre jetzt cool, wenn man einfach nur die gleichen Stimmen hört, dann putzt, ein Bier trinkt und nach Hause geht nach dem Service.
Ja, das ist ja im Endeffekt auch die Definition von introvertiert und extrovertiert. Also introvertiert meint ja, dass du in kleinen sozialen Kreisen, also meistens so 1:1 oder alleine, dass du daraus Energie sammelst. Und extrovertiert meint, dass du aus großen Mengen viel Energie sammelst. Also das sind solche klassischen Leute, da kennst du auch jemanden aus unserem Kreis, die einfach komplett aufblühen, wenn viele Leute zusammenhocken. Und du siehst auch, dass das die kein bisschen stresst, denen geht's voll gut dabei und die ziehen da Energie raus. Also das Energie, das treibt die so gesehen an. Also man zieht dann so diesen Treibstoff, den man im Endeffekt als Mensch bekommt, den zieht man aus verschiedenen Quellen. Und ich denke, das ist so ein Trait. Also was ich gemerkt habe, das ist voll interessant. Also das möchte ich dich jetzt fragen, weil mir geht es selber so, dass ich häufig das Gefühl habe, dass ich so in Situationen extrem viele Nuancen, sei es gehörtechnisch, sei es irgendwie taktil, dass ich extrem viele Nuancen auf einmal wahrnehmen und differenzieren kann. Und dass ich häufig das Gefühl habe, dass in so sozialen Situationen, dass da einfach viel, also wenn viele Leute dabei sind, dass das viel zu viele Faktoren sind und ich damit ziemlich schnell überladen bin mit dem, was da wirklich gerade passiert. Wenn zum Beispiel drei Gespräche an einem Tisch abgehen und ich rede mit jemandem, dann höre ich gleichzeitig den anderen beiden Gesprächen auch noch zu. Und da habe ich dann häufig das Gefühl, dass mich das komplett überlädt. Also, dass ich dann einfach davon danach komplett energielos bin, weil einfach so viele Nuancen wahrgenommen werden von mir. So fast schon so ein bisschen autistisch, wenn ich es jetzt gerade so darüber rede. Ist das bei dir ähnlich?
Ja, das ist so super, das ist super krass bei mir zum Beispiel. Ja, das ist eigentlich im Prinzip das genau das Gleiche, was du gerade erzählt hast, so, dass ich so viel aufnehme, was um mich herum abgeht, dass ich mich so auf Wesentliche, auf das eigene Gespräch, wo ich mich gerade mit meinem Gegenüber unterhalte, dass ich da nicht mehr folgen kann. Da muss ich immer nachfragen, was abgeht, obwohl ich von den anderen Gesprächen am Tisch oder irgendwo so viel mitbekomme, dass ich das dann eben so reflektiere und aufnehme, obwohl mir das Gesprächsthema, was wir gerade hatten, nicht folgen kann. Und ich glaube, das sind wir ein bisschen gleich, oder? Weil es hat das,
Ja.
als wir mal zusammen, weiß ich nicht, unterwegs waren, wird ja sehr viel gesprochen. Nicht unbedingt schlaues Zeug, aber es wird ultra viel gesprochen. Und
Ziemlich gut zusammengefasst.
oder?
Also es wird viel gesprochen, aber nicht unbedingt schlaues Zeug. Das trifft es eigentlich ziemlich gut. Das trifft es ziemlich, ziemlich gut. Ja, aber interessant. Ich glaube, das ist so dieser Faktor, der da mit reinspielt. Und ich glaube, das ist auch so, deswegen bist du so für so feine Tätigkeiten, wie zum Beispiel irgendwas zu schmecken oder also so Nahrungsmittel abzuschmecken, vielleicht neue Gerichte zuzubereiten, indem du einfach die Fähigkeit hast, ohne viel Anstrengung feine Nuancen herauszufiltern, wie gemacht dafür. Weil das vielleicht andere, die diesen Beruf auch ausüben wollen, von Natur aus nicht gegeben haben, dass die sich so extrem auf eine Sache konzentrieren können und gleichzeitig so viele Nuancen da überhaupt herausdifferenzieren können. Meinst du, das ist dann so, also in dem Sinne als Koch, so Fluch und Segen, dass du jetzt natürlich, du bist jetzt als Sous-Chef zuständig für eine ganze Küchentruppe und musst deswegen gleichzeitig mit vielen Leuten zu tun haben. Aber meinst du, es ist gleichzeitig auch ein Segen, weil du vielleicht durch diese Konzentration und diese Fähigkeit, mehrere Sachen auf einmal irgendwie zu differenzieren, auch einen Vorteil hast, wenn du Mahlzeiten kochst oder Mahlzeiten konzipierst oder so?
Es ist auf jeden Fall ein Fluch und Segen, weil ich mich im Prinzip auf sehr viele Sachen gleichzeitig konzentrieren muss und kann. Und der Geschmack ist ein anderes, also es ist ein eigenes Thema, um das zu schulen und zu schmecken. Und man muss den Geschmack als Koch, muss man im Prinzip jeden Tag, muss man lernen, wie was schmeckt, um das dann auch wiederzugeben auf die Gerichte, die man dann aufschreibt, die man dann mit anderen Komponenten dann auf den Teller bringen will, muss man sich dann analysieren, dann merken und dann zum Beispiel nochmal neu aufschreiben. Und
Ja, aber meinst du, du hast in diesem Prozess einen Vorteil dadurch?
ich glaube schon,
Also ich.
ich glaube auf jeden Fall, weil ich eben so ruhig bin, auch in der Küche, kann ich mir auf viel mehr Sachen, auch auf das Zwischenmenschliche, was während dem Abendservice passiert. Ich merke sofort, wenn ich alleine bin, wenn mein Chef frei hat und ich der Hauptverantwortliche bin, merke ich sofort, auch wenn ich die Leute gar nicht sehe, dass da irgendwas nicht stimmt. Und kann nebenbei noch Soßen probieren, Fleisch, Fisch, Gemüse, irgendwas probieren und kann währenddessen, ich was sage, Jungs, reißt euch wieder zusammen, kann währenddessen schmecken und es vielleicht verbessern oder ausbessern. Und wenn ich nur eine kleine Anekdote erzählen kann, ich habe
Darfst alles erzählen.
einen guten Kollegen und weil ich eben so an viel so Sachen gleichzeitig bin, richte ich immer Todes auf, wenn ich mit dem Gesprächsthema anfange. Und dann sage ich ja, hey, das machen wir so und so. Und dann will ich nur was erzählen, drehe mich aber um und gehe weiter direkt zum nächsten, weil ich wieder was so viel im Kopf habe, dass ich das dann direkt weiter sagen muss oder sonst irgendwas mache. Und das regt ihn dann immer auf, dass ich nie einen Satz fertig erzählen kann.
Ey, das kenne ich auch so gut.
Oh,
Ich
das ist
kenne
so
das so, ich
nervig,
kenne
ey.
das so gut. Vor allem, ich weiß nicht, hast du manchmal auch das Gefühl, dass dein Kopf einfach deutlich schneller funktioniert, als du manchmal reden kannst?
Definitiv.
Weil ich habe das so krass bei, zum Beispiel wenn wir Philosophie, wir haben ja alles online. Wir haben wirklich alles online. Und wenn ich da in einem Seminar bin und es werden irgendwelche Fragen gestellt, dann fange ich an, so drei oder vier Gedankenstränge auf einmal aufzubauen. Und bevor ich im Endeffekt die Frage fragen kann, die ich fragen wollen würde, sind wir schon beim nächsten Thema, weil das so einen riesigen Umfang im Endeffekt angenommen hat. Und das finde ich manchmal massivst irritierend. Also es ist voll gut, wenn ich Ruhe habe, weil ich sitze dann da und wenn ich zum Beispiel eine Arbeit schreiben muss oder wenn ich mir Gedanken mache über einen Podcast oder wie auch immer, dann fühlt sich das so an, wie wenn ich nicht nur ein Wort denke. Jetzt ganz abstrakt gesagt, ich denke nicht nur ein Wort, sondern ich denke ein Wort mit der zugehörigen Mindmap, in welche Richtung ich gehen kann. Also so, als würde so ein Wort direkt verschiedene Wege für mich implizieren. Und das dann alles in Ruhe im Endeffekt zusammenzufassen, aufzuschreiben, kurz runterzubringen, das kann schon eine ein riesiger Vorteil sein. Und das ist auch in gewisser Hinsicht dann was Schönes. Nur ich merke so, dass mir dann in Gesprächen wie jetzt auf der Uni, dass mir das extrem schwer fällt, genau das zu fragen, was ich fragen möchte, weil ich mit meinem Kopf schon viel weiter bin auf eine Art und Weise. Also ich frage mich gar nicht, was das Problem, also wie ich das Problem, das vor mir ist, löse, sondern ich sehe schon das Problem, das im Endeffekt dahinter liegt. Und das ist manchmal voll scheiße.
Ja,
Weil
es ist super nervig. So,
das ist super nervig. Ich sitze dann da und bin einfach nur gestresst, weil ich weiß gar nicht so, okay, wenn ich das jetzt frage, dann rede ich jetzt erstmal 20 Minuten und ich möchte jetzt nicht 20 Minuten reden, sondern ich möchte einfach nur meine Frage beantwortet haben.
oder was ich auch noch so, wenn man in der Gruppe ist, egal mit welchen Menschen, und es ist ein super interessantes Gesprächsthema, auch egal welches. Ich habe da meistens immer gute Inputs zu dem Gespräch, aber ich denke dann so lange drüber nach, was ich jetzt sage, und dann sind die schon wieder bei einem komplett anderen Gespräch. Und das tiltet mich dann immer ein bisschen, weil ich dann muss ich es wieder vergessen und kriege manchmal Kopfweh, weil ich es nicht aussprechen konnte. So,
Alter, ich fühl's. Ich
oder?
fühl's so sehr. Ich fühl's so sehr. Das ist bei mir auch zum Beispiel im Kraftsport so, wenn ich hier irgendwie einen Coach oder sowas, weißt du, dann fragen die mich Fragen, zum Beispiel, sollte ich beim Beugen lieber ein bisschen weiter stehen mit der Hüfte, oder für die Hüfte, damit ich ein bisschen weiter runterkomme oder so. Und falls jemand das mithört und dann antwortet, und ich bin aber mit meinem Kopf, ich gehe so alle Sachen durch, wieso, weshalb, warum, wieso das so sein könnte. Und ich brauche dann immer länger, als das eigentliche Problem dann wirklich vorherrschend ist, bevor ich wirklich so eine Antwort geben kann, wo ich sage, okay, damit bin ich zufrieden. So, das ist das, wahrscheinlich ist das bei dir auch so, dass du dann so anfängst, so bestimmte Sachen zu reflektieren und du reflektierst und reflektierst und denkst so, ja, jetzt bin ich zufrieden. Und die Leute sind dann schon drei Themen weiter.
Ja, und da, was ich auch noch gemerkt habe, jetzt vor allem die letzten paar Sachen so, dass die Leute in meinem engeren Umfeld, so sei es meine Familie, wenn ich dann aber was erzähle, wird mir super gut zugehört. Aber gut, ich habe ja auch meine Familie nicht in der Schweiz und da muss ich dann auch manchmal auf den Tisch schauen und sagen, ja, jetzt hört sie mir mal zu, bitte. Ich habe auch noch was zu sagen. Und selbst dann wird mir auch, glaube ich, gut zugehört.
Aber ich würde tatsächlich sagen, dass das auch was anderes ist, so wenn du jetzt in der Schweiz bist und als Sous-Chef hantierst, weil es im Endeffekt darum geht, wenn ich mir jetzt euer Küchenteam wie ein Organismus vorstellen und du bist der Kopf von der ganzen Schose.
Ja, der zweite.
Das, ja,
Also,
der zweite Kopf.
ja.
Also du bist so das Nebenhirn. Dass dann die Funktion, die du einnimmst, nicht Felix selber ist, sondern du bist im Endeffekt so ein Teil des ganzen Organismus und hilfst damit, beide den zu organisieren. Und ich glaube, dass dann auch das, was du dann zu sagen hast, also weil du halt schnell, ziemlich schnell schaltest, kannst du dann bestimmte Probleme auch ziemlich schnell erkennen und kannst dann sagen, so, yo, schau mal, wir müssen das so machen. Und da trittst du dann eher in so einer, da gibt es einen schönen Begriff, der heißt Autopoiesis. Das bedeutet im Endeffekt, dass sich ein Organismus selbst organisiert, also ohne dass der jemanden anderen braucht. Dass du dann anfängst, so dieses ganze Ding von innen heraus anders zu organisieren und dann diese Probleme schnellstmöglich ja, lösen kannst. Und deswegen glaube ich, dass diese Situationen in der Küche noch mal ein bisschen was anderes sind, weil es halt wirklich darauf ankommt, Probleme zu lösen. Und wenn du jetzt mit Leuten redest, dann geht es ja nicht um Probleme lösen, sondern vielleicht irgendeinen Bullshit-Joke zu reißen, weil sonst sind die geistigen Kapazitäten einfach zu beschränkt.
Auf jeden Fall. Also, da gibt es nichts zu diskutieren. Und Eben, ich habe auch das Gefühl, dass ich, sobald ich meine Kochjacke anhabe, meine Schürze zubinde, dass ich dann ein anderer Mensch bin auf der Arbeit.
Das glaube ich gerne.
Dass
Es ist
ich.
ja so, dass man in verschiedenen Umfelden, ist das der richtige Plural? Umfeld? Ja, wird schon der richtige Plural sein. Dass man in verschiedenen Situationen ein anderer Mensch ist. Ich meine, man verhält sich leicht anders, wenn man in der Familie ist, als wenn man in der Küche ist, als wenn man mit seinen Freunden unterwegs ist. Das sind, weil man sich mal relativ zu der ganzen Situation versteht. Und ist das dann für dich nur in der Küche so? Und hast dann das Gefühl, dass derjenige, der du bist, so blöd wie das jetzt klingt, aber bei deinen Eltern und bei deinen Freunden im Endeffekt der gleiche Felix ist? Oder hast du das Gefühl, dass es auch immer so leicht anders?
Ich glaube, wenn ich in einer Gruppe von meinen Freunden bin, gebe ich mich anders, als wenn ich jetzt mich mit dir alleine unterhalte oder mit meinem Bruder oder mit meinen engsten Menschen. Verhaltet sich, glaube ich, jeder anders, als wenn man jetzt alleine miteinander ist. Und so ist es, glaube ich, auch in der Küche. Da muss man einfach Stärke zeigen. Man darf auch natürlich, man muss und darf Schwächen zeigen. Anders funktioniert es nicht. Man darf auch mal eine Träne verdrücken oder eine Träne rauslassen. Dass man ist kein Roboter und es ist immer noch menschlich zu kochen oder ins Fitnessstudio zu gehen, wenn man jetzt mal einen Satz nicht schafft, wie man sich es vorstellt. Und dass man mal irgendwas verkackt in der Küche, das passiert. Und dass du fangst, sagt, ja, dann ist es ein Problem. Und das ist eben das Großartige auch an dem Job, dass man das Problem dann gemeinsam sucht, findet und dann noch das Beste ist, was passieren kann, dass man eine gemeinsame Lösung für das Problem hat. Und das finde ich auch echt wichtig, dass man eben diese Menschlichkeit mal zeigen darf.
Ja.
Und wenn es einem nicht gut geht, aus irgendwelchem Grund, dass man drüber redet. Und nicht alles in sich reinfrisst.
Das ist sogar für mich mit das Wichtigste überhaupt. Also, dass eben diese Organisation, wie man sich selber zeigt und gibt. So, also ich meine, natürlich, man braucht eine gewisse Professionalität. So, das gehört einfach mit dazu. Aber die Professionalität sollte im Endeffekt nicht die Menschlichkeit komplett zudecken. Also so, dass im Endeffekt die Menschlichkeit keine Rolle spielt. Es sollte lieber, so wie ich das empfinde, so sein, dass die Menschlichkeit an erster Stelle steht, dann kommt die Professionalität. Weil ansonsten macht man sich komplett kaputt. Ich meine, manchmal kann man das so ein bisschen zurückschrauben und sagen, okay, ja, menschlich geht es mir heute echt scheiße, aber ich mache ein bisschen was und dann geht es mir gut. Aber dass auf jeden Fall der Ausdruck und die Bewusstheit darüber, dass es einem schlecht geht, nicht durch die Professionalität weggedrückt werden soll. Also, ich habe immer das starke Gefühl, wenn ich mich meiner Negativität selber hingebe und die auch reflektiere und dann auch sehe, was die Ursache davon überhaupt ist. Also, wenn ich mir wirklich bewusst werde über die wirkliche Ursache von dem, worum es mir so geht, wie es mir geht, dann spielt das, warum es mir so geht, wie es mir geht, also dieses Gefühl ist dann einfach nicht mehr existent. Und wenn man das aber andersrum macht und sagt, okay, meine Gefühle darf ich in dieser Situation nicht zeigen und darf ich vielleicht generell nicht zeigen und ich gestehe mir die selber nicht ein, dann fängt man an, einen gewaltigen Druck aufzubauen, den man eventuell nur noch, also gar nicht mehr rauslassen kann, in spezifischen Situationen vielleicht sonst nur, oder man braucht sogar dann am Ende eine Therapie oder so dafür, weil sehr viele Gefühle, also alle Gefühle, die man unterdrückt, die kommen wieder hervor, nur halt durch einen anderen Weg. Irgendwie kommt alles wieder hoch. Es ist egal wie, alles kommt irgendwie hoch. Und selbst wenn du, keine Ahnung, du unterdrückst immer, dass du überlastet bist bei der Arbeit, sagst du, ja, es geht schon, es geht schon, es geht schon. Irgendwann hast du dann einfach ein massives Burnout. Und das zeigt sich dann einfach vielleicht auf eine ganz andere Art und Weise. Zum Beispiel, dass du auf einmal anfängst, an nichts mehr richtig Spaß zu haben, sondern dieser Druck überlagert im Endeffekt durchgängig das, dass du im Endeffekt Spaß haben könntest. Der ist halt, und du weißt ja gar nicht mehr, was überhaupt abgeht, aber dieser Druck ist einfach da und du kannst an nichts mehr wirklich Freude empfinden. Und
kann
deswegen
ich.
sehe ich das so, dass die Basis eben immer die Menschlichkeit sein sollte. Einfach dieses offene Miteinander, wo man dann auch mal natürlich sagen kann, jetzt komm, wir brauchen dich in unserem Team. Wir gehen nachher auf ein Bier und reden drüber. Aber dass das auf jeden Fall ein Faktor ist, den man auf keinen Fall vergessen darf, wo ich das Gefühl habe, dass das in sehr vielen anderen austauschbaren Wirtschaftszweigen ja nicht wirklich mit drin ist. So, da steht die Menschlichkeit nur so weit im Fokus, als das bewusst ist, wenn die Menschlichkeit und die psychische Gesundheit vernachlässigt wird, dass dann einfach Einnahmen und Produktivität wegfällt. Also dann ist die Menschlichkeit nur ein Sinn, also ein Mittel zum Zweck. Und das ist aber genau der falsche Weg, meiner Meinung nach. Weil wenn die Menschlichkeit nicht an erster Stelle steht, dann lohnt sich es im Endeffekt. Also wenn die Produktivität an erster Stelle steht, und zwar immer generell an erster Stelle steht, dann verbringt man sein Leben im Endeffekt auf eine Art und Weise, die nur zum Scheitern verurteilt ist. Weil diese immer weitere Bereicherung, immer weiter nach oben kommen, fällt irgendwann wieder ab. Alles, was nach oben kommt, kommt wieder runter. Also, wenn man geboren wird, ist sicher, dass man wieder stirbt. Und wenn man aber in diesem Prozess des Aufbauens menschlich sein kann und sich bewusst ist, dass im Endeffekt alles zum Verfall neigt und durchgängig im Verfall ist, deswegen haben die Buddhisten ja gesagt, das Leben ist Dukkha, das Leben ist Leid. Weil das Leben ist genau aus dem Grund Leid, weil alles vergeht. Es gibt nichts, woran man festhalten kann. Und wenn man das währenddessen versteht, dann kann man ganz anders mit diesen stressigen Situationen umgehen. Und man kann sich dann auch auf menschlicher Basis ganz anders begegnen. Und ich denke auch, dass du als feinfühliger Mensch dazu, gerade wenn du in der Küche Sachen organisieren musst, gerade wenn du so dieser Zwischenspieler zwischen oberstem Chef und Küchencrew bist, dass du da eine ganz gute oder vielleicht sogar die beste Rolle für deinen momentanen Felix ausleben kannst.
Auf jeden Fall, ja. Und stimme dir zu hundertprozentig zu. Nur, ich fand es ziemlich gut, das Zwischenglied zu sein. Bis zu einem gewissen Punkt, wo es jetzt mir zu viel wird. Und
Okay.
aber habe mittlerweile gelernt, es ist ja alles ein Lernprozess, dass man sich nicht nur auf die Arbeit konzentriert, sondern dass man die Menschlichkeit wieder zurückbekommt von jemandem, vor allem von einem selber. Und dann muss man Ventil finden, wo man selbst dann wieder klarkommt. Und da muss ich auch schon wieder auf mein Chef zurückgreifen, dem ich auch sehr dankbar bin für alles, für die letzte Zeit. Und das war, ich habe ja, wie gesagt, als ich 19 war, habe ich da angefangen, ersten Weihnachten, Neujahr nicht zu Hause. Und dann gibt es noch eine kleine Geschichte, wo ich zum ersten Mal Menschlichkeit von einer großartigen Person selbst erfahren habe, sondern ich habe nämlich da am 24.12. stand ich vor dem Abendservice um 6:30 oder um 7 in der Küche und habe geheult und wollte nur noch nach Hause. Und der hat die komplette Küchencrew für 2 Minuten gestoppt, ist zu mir gekommen und hat gesagt, ja, Felix, jetzt ziehen wir das gemeinsam durch und wir schaffen es gemeinsam. Und ich bin heute noch dankbar, dass er das damals zu mir gesagt hat. Wirklich. Und wenn man in seiner Position sowas zu einem Nichts, sage ich mal, in der Küche, sowas macht, ist es für mich der beste Beweis, dass eben die Menschlichkeit wirklich das Wichtigste ist. Punkt.
Ja, ich sehe das auch so, dass es eben sowas auch geben muss, zwangsweise, so blöd wie es klingt, aber dass genau solche Leute, die dir einfach zeigen, dass es auch anders geht, so ideal, ich will es nicht ideal nehmen, aber nennen, so wie so ein Vorbild im Endeffekt, wo du siehst, okay, das ist ein Mensch, den der ist eine große Persönlichkeit für dich auf eine Art und Weise, wo du sagst, okay, in die Richtung möchte ich auch irgendwann gehen. Und du siehst, dass er sogar das, wie du tief in dir drin fühlst, auch irgendwie widerspiegelt und auch dir wiedergibt und dich auch so sieht, wie du bist, ohne im Endeffekt über das, wie du dich fühlst, drüber zu fahren. Dann zeigt das dir auch, dass im Endeffekt diese Härte, die wahrscheinlich auch oft häufig vorgelebt wird, in sehr vielen Situationen. Das ist ja auch in unserer Grind-Culture so, wo es ja immer heißt, Rise and Grind, so du stehst irgendwie um 5:30 Uhr auf und dann hasselst du bis so abends um 11 und
Ja.
musst auf alles scheißen und keine Ahnung, so, dass im Endeffekt, dass es gar nicht darum geht, sondern dass man im Endeffekt in diesem Hustle, den man vielleicht hat, also ich mag Hustle eigentlich nicht, das ist ein Scheißwort, dass man
Ja, das ist
in
so
dieser
richtig
Arbeit.
sorry, der von diesen Fitness-YouTubern, oder? Dieses Hustlen und hier KLS und Konsorten.
Ja, aber nicht nur von denen, das ist ja auch
Ja, dieses Wort, ja.
dieser finanziellen Freiheitsgeschichte ist das ja auch so. Obwohl, nee, die sind mittlerweile einfach eher kommen in meine Gruppe. Ich habe einen Porsche Cayman S.
Ja, also, weil wenn Fitness-YouTube nicht mehr läuft, macht man jetzt Live-Coaching und so einen Scheiß.
Ja,
So, ist auch hier.
ja,
Aber.
ja, natürlich. Obwohl ich natürlich sagen muss, es gibt viele Leute, die mehr zur Ruhe kommen müssen, weil das Problem, was ich wirklich insgesamt sehe in der Welt, ist, dass wir eigentlich den Sinn des Lebens in irgendeiner Form von Anhäufung häufig sehen. Also im Sinne von, entweder wir wollen irgendwie ein Prestigeobjekt, zum Beispiel, wir sehen den Sinn darin, diese 3 Sterne zu bekommen. Oder wir sehen den Sinn darin, ich möchte mir ein Haus finanziert haben, bis ich 30 bin. Oder wir sehen den Sinn, was weiß ich, dass ich eine Familie gegründet habe, bis ich 30 bin. Dann ist das immer so eine Form, kannst auch gerne noch ein Benz dazu klatschen, wenn du möchtest. Dann ist das immer so eine Form von, dass wir den Sinn im Endeffekt als Ziel verstehen. Also wir verstehen den Sinn als etwas, das wir jetzt noch nicht haben und das uns eben jetzt fehlt. Und wir müssen irgendwann dahin kommen, auf eine Art und Weise. Und es ist komplett egal, das waren jetzt nur ein paar Beispiele. Es geht halt in alle Richtungen, egal für was man sich entscheidet. Dass man sieht gewisse Wege und denkt dann, okay, wenn ich da am Ende ankomme, dann bin ich sicher glücklich. Und das kann auch sein, dass man zum Beispiel sagt, man möchte abnehmen oder so und wenn ich 5 Kilo weniger habe, dann darf ich mich als Mensch gut fühlen.
Ja.
Und sobald man aber mal ein bisschen geklettert ist auf dieser Leiter und sich ein bisschen bewusst reflektiert, dann sieht man so, darum geht es gar nicht. Das ist nicht, also ich bin zwar hochgestiegen, aber ich fühle mich nicht anders, als ich mich jemals gefühlt habe.
Ja, das ist super krass, wenn man sowas erfährt, weil das genau das Gleiche hatte ich in Madrid auch. Als der Lehrer das zu mir gesagt hat, natürlich wollte ich dann als Bester abschließen, so von dem Kurs. Und das habe ich dann auch geschafft. Bei der großen Abschlussprüfung. Vor dem Diplom. Und da hieß es ja, Felix, du bist der beste Schüler, der die Schule seit ein paar Jahren abgeschlossen hat. Und natürlich habe ich mich so die ersten 2 Tage gefreut. Aber dann kam halt dann der Fall, weil ich dann quasi das Ziel erreicht habe. Und dann habe ich mir so gedacht, ja, nice, was kommt danach?
Ja,
So,
genau.
oder?
Genau, das ist der Punkt, weil man immer denkt, man muss irgendwas erreichen. Also, wenn man das erreicht hat, dann darf man sich endlich 100% glücklich fühlen.
Ja, und so
So,
ist es eben nicht so. Und es ist
ja.
super krass zu widerfahren. Und es passiert, ich glaube, es wird bei mir auch noch des Öfteren passieren oder bei dir im Leben, dass man sich auf was einschießt, dass man da motiviert ist, es zu machen. Dann hat man es erreicht und dann, wie
Ja.
geht's weiter?
Ja, aber da denke ich eben, dass eben. Ich möchte jetzt nicht sagen Live-Coaching, weil das ist auch schon so ein aufgenuckelter Begriff von irgendwelchen Leuten, die dir erzählen, wenn du, oh ja, verändere deine Gedanken und dann bist du happy. So, als wäre derjenige, der denkt und derjenige oder die Gedanken etwas anderes. So, als wäre man irgendwie verantwortlich dafür, was man denkt. So, das ist so, hey, nein, dafür bin ich nicht verantwortlich. Ich bin auch nicht verantwortlich dafür, dass ich fucking Oliven nicht mag oder so. Ich mag einfach keine fucking Oliven. Punkt, so. Ich weiß noch nicht, warum ich denke, was ich denke. Was
Ja.
soll denn das? Aber ich denke halt schon, dass so eine Form von, ich nenne es jetzt Bewusstseinscoaching, das ist natürlich auch scheiße, so, da gibt es keinen richtigen Begriff zu. Aber dass so eine Form von von geleitetem Sinn hinterfragen, also was man im Leben wirklich möchte. Also was ist das, wo man sagt, okay, so kann ich mein Leben verbringen, weil um das jetzt nochmal vielleicht nochmal ein bisschen auf den Buddhismus auszuweiten, da gibt es im Zen-Buddhismus diesen Ausspruch: Kümmere dich nicht um richtig und falsch, denn richtig und falsch ist eine Krankheit des Geistes oder der Gedanken. Und genau das ist zum Beispiel mit Zielen haben. Also es geht im Endeffekt darum, gerade bei, da gibt es einen Zen-Mönch, der kommt aus der, also der war aus Japan, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Ich hoffe, er kommt aus Japan. Auf jeden Fall war der eine Zeit lang auf Japan, wenn ich weiß. Der heißt Dogen. Und er redet im Endeffekt auch die ganze Zeit davon, dass alles immer schon erwacht und erleuchtet ist. Und dass der Hauptpunkt, warum wir das nicht sehen, ist die eigene Illusion, die wir haben. Also, oder die Verwirrung, die wir haben. Und diese Verwirrung ist, dass wir denken, es gibt ein Ich. So, und was heißt das fundamental, das mit dem Ich? Das bedeutet einfach, dass diese Grenze zwischen mir und der Welt wirklich existiert. Also, dass der Lebensprozess und das Ich, was ich als Ich empfinde, also zum Beispiel der Louis, dass der Lebensprozess, der Bäume hervorbringt, der Wellen zum Bewegen bringt, der Sonnen zum Implodieren bringt, dass der etwas fundamental anderes ist wie oder als mein körperlicher Prozess oder das Ich. So, das ist die grundsätzliche Illusion. Und wenn wir uns als Ich empfinden, dann fehlt uns immer etwas, weil wir nicht komplett sind. Und das ist im Endeffekt die fundamentale Verwirrung, die es gibt. Und deswegen oder daraus entsteht erst dieses Gefühl von, wir müssen irgendwas erreichen, weil wir uns einfach jetzt nicht gut genug fühlen. Und da gibt es diese, im Buddhismus gibt es diese vier edlen Wahrheiten oder noblen Wahrheiten, die heißen erstmal, der erste ist, Leiden ist, also es gibt Leiden in der Welt. Das zweite ist, es gibt also der Grund des Leidens ist die Begierde. Dann gibt es die dritte Wahrheit, die heißt, man kann das Leiden auflösen, indem man die Begierde auslöscht. Und die vierte Wahrheit ist im Endeffekt der Weg, wie man dahin kommt, so blöd wie das klingt. Der Zen-Buddhismus hat das im Endeffekt einfach einmal komplett runtergebrochen und hat gesagt, yo, schau mal, genau so geht das. Und Dogen hat eben gesagt, alles ist immer schon Buddha. Alles ist, also Buddha ist eigentlich ein Titel. Buddha ist kein Mensch oder er wird so genannt. Es gibt diesen historischen Buddha, diesen Siddhartha Gautama. Aber Buddha ist eigentlich ein Titel, der so viel bedeutet wie erwachter Mensch, also aufgewacht. Und wenn man sich darüber Gedanken macht, was erwacht überhaupt heißt, dann bedeutet das, dass man vorher geschlafen hat, dass man vorher geträumt hat, dass man vorher gedacht hat, irgendwas ist real, was nicht real ist. Und dieses Aufwachen ist fundamental die Erkenntnis, dass der Bewusstseinsstrom, der Wortstrom, der die ganze Zeit im inneren Monolog stattfindet, einfach nur ein weiterer Aspekt in unserem Erfahrungspanorama ist, weil es dann diese Spaltung zwischen Gesehen und Gesehener nicht gibt, weil dieser Wortstrom, der leise vor sich hinläuft, einfach nur ein weiterer Aspekt davon ist. Und sobald wir uns aber als Ich identifizieren, fehlt uns etwas, weil wir die Welt zwischen Ich und Du aufgerissen haben. Also zwischen Ich bin etwas anderes als Du. Ganz klar. Und an dem Punkt sind wir nicht mehr ganz. An dem Punkt sind wir nicht mehr komplett. Also da gibt es dieses schöne Wort heilig. Das bedeutet eigentlich, also es kommt aus dem Althochdeutschen und bedeutet im Endeffekt ganz. Deswegen ist ein heiliger Mensch, ist ein ganzer Mensch. Ein Mensch, der im Endeffekt durchblickt hat, was überhaupt wirklich ist. Und solange wir uns als Ich identifizieren, ketten wir uns daran und hoffen, dass sobald wir an unserem Punkt sind, wo wir unser Ziel hingesetzt haben, dass wir uns dann endlich glücklich, zufrieden fühlen dürfen. Also an dem Punkt dürfen wir dann endlich vollkommen sein. So, wenn wir das erreicht haben. So, wenn du in Madrid die Schule gemacht hast, ja, dann bist du aber schon wirklich jemand. So. Und dann hast du das gemacht und siehst dann danach, ey, es hat sich gar nichts verändert. Ich fühle mich immer noch so wie immer, nur dass ich jetzt so einen lustigen Wisch in der Hand habe. Und
Und vielleicht ein bisschen besser kochen kann als davor.
ja.
Aber dass man dann, da bist du halt, du bist einfach nur
Ja.
ein selber.
Ja.
Und das ist jetzt auch das ist meiner Meinung nach super gefährlich, was gerade abgeht auf Social Media, Instagram, YouTube, TikTok, weil da wird einfach die Anschauung so verzerrt von allen anderen, dass man sich selber dann schlecht fühlt und dass man den Druck hat, eine geile Story zu posten oder einen guten Beitrag, mit dass man viele Likes bekommt und so.
Also da meinst du jetzt,
Oder?
dass einfach dieses Good Life präsentiert wird und man im Endeffekt davon fast schon genötigt wird, wenn man so richtig vergammelt auf seinem Bett liegt und reinguckt weil wann guckt man auf Instagram? Man guckt nicht auf Instagram, wenn man gerade eine richtig geile Zeit hat, sondern man guckt dann auf Instagram, wenn man so richtig vergammelt irgendwo. Entweder man sitzt auf dem Klo oder man hängt irgendwie im Bett rum. Außer
Ja,
man ist
eben.
ganz süchtig, dann macht man das auch, wenn man mit anderen Leuten die ganze Zeit chillt. Aber so macht man das immer, wenn einem langweilig ist. Und dann sieht man halt immer, die anderen Leute haben richtig viel Spaß. Und dann denkt man sich
Ja.
so, ja, scheiße, was mache ich eigentlich mit meinem Leben?
Und dann gegebenenfalls, wenn man dann selber Spaß hat und eine Story postet, wird man dann noch angegriffen aus dem Hinterhalt.
Ja, ja,
Oder?
ja, ja.
So.
Aus dem Hinterhalt mit irgendwelchen zwielichtigen Argumentationen.
Und vergleichen, ja.
Ja.
Eben, weil. Wie mache ich das jetzt? Es zu ernst genommen wird, was im Internet kursiert. Auf
Ja, auch so
Insta.
absolut verstanden wird, habe ich das
So, so,
Gefühl.
so.
So, man
Als.
sieht.
Ja.
Ja, Redu, ich habe eh genug geredet jetzt.
So, so als absolut oder das, dieses Statement, was man da bringt auf Instagram, dass es so, ja, der hat es gepostet, der denkt jetzt so und so.
Ja.
Und
Aber auch das, was die an Spaß erleben, dass man so denkt, dass das, was da wirklich als Spaß erlebt wird, dass den Leuten das immer so geht. Weil man postet ja, also es ist auch irgendwie, lustigerweise ist das so weird, aber niemand postet so, wenn es ihm scheiße geht. Also natürlich wird irgendwie Awareness geschult, so, aber meistens sind diejenigen, die Awareness schulen, nicht diejenigen, die das betrifft. Also. Keine Ahnung, wenn es um Depressionen oder so geht, dann sind das meistens irgendwelche Psychologen, die darüber Awareness schaffen wollen, aber nicht die Leute, die zum Beispiel selber drunter leiden. Habe ich auch
ja,
wieder das Gefühl.
und ja, ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, jetzt bei der French Open ist ja so eine junge Tennisspielerin. Ich habe den Namen noch nicht jetzt auswendig. Und die ist jetzt nicht zur French Open angetreten, weil sie in einer tiefen Depression ist und sie kann einfach nicht ihren Beruf ausüben. Und hat es auf Insta oder auf, ja, sie hat es, glaube ich, auf Insta gepostet. Und das ging durch alle Medien, weil es eben viel zu selten gemacht wird, dass man postet, dass es einem nicht gut geht, sondern ich war genauso. Ich habe es dir vorhin ja schon gesagt, dass ich jetzt mein Instagram erneut deaktiviert habe. Das habe ich vor 3 Jahren auch schon mal gemacht. Für 3 Monate. Und erstens hat mir nichts gefehlt, als es dann weg war, sondern eher mehr Zeit gegeben, dass ich mit meinem Job, mit neuen Ideen auseinandersetzen kann, dass ich nicht nur an meinem blöden Handy klebe. Und auf der anderen Seite, es fehlt einem absolut gar nichts, wenn man nicht alle halbe Stunde auf dem blöden Instagram rumhängt und die anderen Leute sieht, wie sie vorgeben, glücklich zu sein und was sie erreicht haben und dies und das. Und ich habe das ja genauso gemacht. Natürlich war ich stolz, dass ich das damals in Madrid geschafft habe, oder bin ich stolz, jetzt in meinen Job so zu haben und poste dann Sachen, Bilder von mir. Und um eben vielleicht 100 Likes auf ein Foto zu bekommen.
Ja.
Und im Endeffekt bringt es dir gar nichts.
Hauptsächlich Anerkennung. Und diese Anerkennung habe ich häufig das Gefühl, da geht es irgendwie gar nicht. Also, das finde ich halt so das Wilde. Also, zwei Gedanken, die mir dazu eingefallen sind. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich beide irgendwie gleichzeitig im Kopf behalte. Das, was man im Endeffekt bei Social Media sieht, ist diese tiefe, tiefe Krankheit, dass der Mensch denkt, Negatives wäre schlechter als Positives. Also, wahrscheinlich klingt das schon sehr, sehr komisch, wenn ich das überhaupt so sage. So, natürlich ist Negatives schlecht. Nein, nein, Negatives ist nicht schlecht. Negatives ist überhaupt erst die Bedingung für etwas Positives. Anders funktioniert das gar nicht. Das ist so dieses Prinzip von Yin und Yang. So, nur indem es die Dunkelheit gibt, gibt es auch die Helligkeit. Und Der westliche Mensch hat im Besonderen diesen Gemütszustand entwickelt, indem er versucht, das Negative immer weiter zu minimieren und das Positive immer weiter hinaufzutreiben. So dass im Endeffekt so wie so ein Vakuum entsteht, in dem irgendwas fehlt, in dem man einfach nicht balanciert und ausgeglichen ist. Und gerade das zeigt sich ja auf Social Media, weil niemand redet über seine schlechten Erfahrungen oder so gut wie niemand, so, oder über die Negativität.
Ja, so gut wie niemand, ja. Da gibt es
Ja.
vereinzelte Fälle.
Ja. Und
Die dann, und, ja, sorry.
alles gut, alles gut.
Und die dann eben diese Anerkennung bekommen, wenn sie mal mit ihren, wenn sie ne, zum Beispiel eine Depression öffentlich machen, dass die dann die Anerkennung quasi rückwärts bekommen. Was dann Leute auch wieder supporten und so.
Ja.
Das jetzt, ich hatte ja auch mal eine abonniert und die hatte auch gepostet, dass sie damals eine Depression hatte und sie ist jetzt damit bewusst an die Öffentlichkeit gegangen, um eben diese Scheinwelt darauf aufmerksam zu machen, dass es eben nicht nur alles super toll ist, was da repräsentiert wird auf Instagram.
Ja.
Fand ich gut.
Ich find's auch gut, dass darauf mehr bewusst gemacht wird. Vor allem wird das ja menschlicher, weil ich habe so das Gefühl, dass es gibt so ganz komische Menschen, die sind so richtig unnahbar. Die, zu denen findest du keine richtige Connection. Also, ich habe dann so das Gefühl, dass die so ihre eigene dunkle Seite komplett verschüttet haben und sich dem gar nicht mehr bewusst sind und immer versuchen, die ganze Negativität wegzudrücken. Da hat Carl Gustav Jung mal was Schönes gesagt, und zwar: Nur derjenige Baum, der seine Wurzeln in der Hölle hat, trägt seine Krone im Himmel. Und das ist was, wo ich auch das Gefühl habe, dass das die Menschen extrem beschneidet, wenn die keine Möglichkeit haben, sich alle Gefühle einzugestehen, weil de facto gibt es keine falschen Gefühle. Es gibt keine Gefühle, die nicht ihren Platz haben, egal wie schlimm man das selbst findet, weil nur indem man die Gefühle zulässt, indem wie sie sind, hat man überhaupt die Möglichkeit, mit denen umzugehen. Alan Watts hat auch mal ein tolles Beispiel dazu gebracht, dass Gefühle ähnlich sind wie jemand, der segelt. Weil egal wie du segelst, ob du jetzt gegen den Wind segelst oder in die Windrichtung segelst, du segelst immer mit dem Wind. Und auf genau die gleiche Art und Weise ist es im Endeffekt mit Gefühlen, weil nur wenn du die Gefühle so akzeptierst, wie sie eben sind, also dass du das Momentum von diesen Gefühlen im Endeffekt mitnimmst und den Wind, auch wenn der gegen dich, also in der Metapher jetzt die negativen Gefühle, dass wenn der Wind entgegen deine Richtung bläst, dass du die Gefühle und den Wind trotzdem akzeptierst und nicht verneinst. Weil genau darin liegt ja im Endeffekt diese große Spaltung, die wir auf Social Media sehen, dass wir anfangen, das Positive als das einzig Wertige als Existenz zu sehen. Also als ging es darum, nur Positives zu erfahren. Und als sei das Negative dasjenige, das man um jeden Preis vermeiden und verhindern sollte. Und wir sehen nicht, dass beides im Endeffekt, dass es genauso absurd ist, durchgängig glücklich zu sein, wie das Negative zu vermeiden. Also das einfach zwei Aspekte von einem Prozess sind, die sich niemals trennen lassen, ähnlich wie ein Plus- und Minuspol von Magneten. Trennst du einen Magneten in der Mitte ab, bildet sich wieder ein Plus- und Minuspol an beiden Enden. Du kannst nicht nur den Plus- oder den Minuspol haben. Und das zeigt Social Media ganz stark, finde ich. Also das ist das, was da ziemlich, ziemlich krass durchkommt, weil das im Endeffekt, das ging auch bei TikTok so, da habe ich was Ähnliches zu gelesen, das war dann so in die Richtung, TikTok zeigt dir nicht, oder TikTok hat nicht viel Scheiße hervorgebracht, sondern es zeigt dir einfach nur den Scheiß, der immer schon da war. So.
Ja.
Und im
Ja.
Endeffekt zeigt das Social Media immer, dass diese Spaltung ganz, ganz tief in der Gesellschaft verwurzelt ist. Was wahrscheinlich auch ein wirtschaftlicher Aspekt irgendwo ist, weil nur wenn du das Gefühl hast, dass dir was fehlt, bist du überhaupt dazu geneigt, etwas zu konsumieren, was über die bloßen körperlichen Bedürfnisse hinausgeht. Also ich glaube, das spielt da
Ja.
definitiv mit rein. Jetzt, ich habe noch
Denke.
eine Frage für Social Media an dich. Seit wann hast du das jetzt gelöscht, Instagram?
Ich habe vor 3 Wochen habe ich die Instagram-App von meinem Handy gelöscht, dass ich nur noch die Browser-Version hatte und war dann morgens bewusst nach dem Aufstehen, nicht während dem Aufstehen auf Instagram, sondern nach dem Frühstück auf dem Klo war ich kurz auf Instagram und dann erst abends wieder. Und dann habe ich mir so gedacht, ja, ich habe es echt nicht vermisst, als ich es nicht auf dem Handy hatte. Deswegen deaktiviere ich jetzt meinen Account wieder. Und sobald der dann, inwiefern, wenn ich mich selbstständig mache, dass der dann wieder wichtig wird für Marketing, um Kunden anzuziehen, weil das muss man ja auch, glaube ich, meiner Meinung nach sehr unterscheiden, dass man halt Social Media für sein Unternehmen nutzt oder für sein Geposte. Und mein Account bleibt auf jeden Fall bestehen. Und ich habe den ja auch schon reduziert, nur zum Thema Kochen. Und da habe nichts mehr Privates gepostet, um einfach Leute dann noch anzuschauen. Und dann, man guckt ja doch immer dann die Namen, checkt die Namen aus. Und dann so, wenn jemand aus dem Freundeskreis irgendeine Mädel kennt, dann ist die erste Frage immer so, ja, hat die Insta? So. Oder es ist einfach so. Und ja, wie gesagt, ich lasse den deaktiviert und sobald sich was tut in meinem Leben, dass ich dann mein eigenes Geld verdiene mit dem Unternehmen, Betrieb, was auch immer, werde ich es dann wahrscheinlich so nutzen, dass ich dann Kunden damit heranziehen kann. Du machst es ja genauso, oder? Du bist ja auch selten auf Insta.
Ja, ich
Und wenn,
bin,
dann
ich
postest
bin.
du den Podcast in die Story oder irgendein Zitat, was ich jetzt die letzten Jahre bei dir gesehen habe.
Ja, das mache ich mittlerweile so. Also bei mir war das so, dass ich, als ich angefangen habe, also da müsste ich jetzt ein bisschen weiter ausholen, aber um das so im Endeffekt ja, runterzubrechen, war das so, dass ich vor, als ich angefangen habe zu studieren und vorher hatte ich im Endeffekt ein ziemlich. Ja, ziemlich sinnbefreites Leben, so. Ich habe mich nirgendwo richtig festgelegt und ich wusste nicht wirklich, auf was ich oder was ich machen möchte. Ich meine, das, was ich wirklich machen möchte, weiß ich jetzt auch nicht, sondern das ist immer ein Entfaltungsprozess, wo ich so wie so kleine Etappen habe. Also wo ich nicht sage, ich möchte unbedingt dahin, sondern das ist so ähnlich wie dieser Satz, jeder Plan oder kein Plan hält einem Kontakt des Feindes stand. Das ist so ein militärisches Ding. Und das heißt einfach, jeden Plan, den du dir setzt, sobald du anfängst, den durchzusetzen, passiert irgendwas und du musst ihn sowieso abändern. Und das ist natürlich nicht, dass man jetzt gar keine Pläne hat, aber das heißt einfach, dass man sehr, sehr flexibel ist. Und ich sehe das Leben auch sehr flexibel und ich mache das, was mich im Endeffekt erfüllt, selbst wenn das jetzt, wie jetzt in dem Podcast, wenn das 40 Leute gucken, ich bin. Oder gucken, wenn die das hören. Ich bin sehr glücklich, dass sich irgendjemand das anhören möchte, weil ich definitiv das Gefühl habe, dass Mehrwert in dem Ganzen drin steckt. Und genau das Gleiche mit den YouTube-Videos. Ich habe das Gefühl, da steckt Mehrwert drin und das möchte ich durchsetzen und das möchte ich auch weitermachen. Und solange ich eben das Gefühl habe, dass das ist, was ich als richtig empfinde, sind das eben so meine Etappen, die ich da rein investiere. Und das hatte ich damals nicht. So, das hatte ich damals gar nicht. Und ich habe nur Zeit auf YouTube und Instagram verbracht. Alter, ich hatte da Abende, da habe ich 6, 7 Stunden auf YouTube rumgehangen. Weil bei meinem Studium habe ich das schöne Ding gehabt. Also ich glaube jetzt nicht, dass Philosophie übermäßig schwierig ist. So zum. Also es muss dir gewissermaßen liegen, denke ich. Dass das nicht schwierig ist. Aber ich hatte auf jeden Fall kein Problem damit, damit ziemlich gut auch die ganzen Sachen also durchzukriegen, Prüfungen, Seminararbeiten, wie auch immer, mit der Art und Weise, wie ich im Endeffekt gelebt habe. Aber irgendwie war das jetzt nur so extern motiviert. Also ich habe das halt einfach gemacht, weil ich selber irgendwie keine Vision hatte. Und eine Vision hat man ja nicht auf einmal plötzlich, sondern die entwickelt sich, indem man was tut. Faktisch war meine Motivation extern. Prüfungen zu bestehen. Mehr war da nicht, weil ich mich einfach für die restliche Zeit ist entweder für Sport draufgegangen oder für YouTube und auf Instagram zu hängen. Und als ich dann mich immer und immer mehr in eine gewisse Richtung entwickelt habe, so vor 1,5 Jahren war das sicher, als ich dann angefangen habe zu sagen, ja, okay, ich bestehe zwar die Prüfungen, aber wirklich eine Richtung finde ich damit für mich selber nicht. So, das war so das Ding, was ich so für mich selber gecheckt habe. So, ich mache zwar die Prüfungen, aber ich komme damit auch damit durch, aber was mache ich jetzt schlussendlich so? Was tue ich? Im Endeffekt vergeude ich meine ganze Zeit mit Dingen, auf die ich keinen Bock mehr habe, also auf die ich keinen Bock habe. So, weil im Endeffekt, natürlich ist das ganz lustig, mal ein paar YouTube-Videos zu gucken. Sicherlich ist das mal eine schöne Ablenkung. Aber ich habe dann irgendwann so realisiert, ich habe darüber gar keine Kontrolle mehr.
Ja, bei mir war
Sobald.
es auch.
Und das ist doch sau ekelhaftes Gefühl, oder?
Ja.
Weil
Halt.
ich habe dann so gecheckt, weil ich habe dann so für mich auch selber irgendwie angefangen, so mit dem Coaching, als ich dann selbstständig geworden bin und so, dass halt die Arbeit, die ich da reinstecke, dass ich die wirklich gut machen möchte. Und dass, wenn ich irgendwas mache, dann möchte ich das halt auch so gut machen, wie ich nur kann. Und was halt dann immer im Hinterkopf ist, ist so dieses Gefühl, was ich auch in der Schule hatte. Ich habe mich ja irgendwie immer durchgemogelt. Ich habe ja nie meinen Arsch hochgekriegt und auch nur irgendwas gemacht. Ich bin irgendwie durchgekommen. Bei Gott weiß ich nicht, wie ich mein Abitur bestanden habe. Dass ich aber gesehen habe, okay, das funktioniert irgendwie. Ich kann mich so durchmogeln. Und ja, als ich dann aber für mich selber den Schluss gefasst habe, so, ich möchte das ordentlich machen. Genau, das war das, was ich eigentlich sagen wollte. Dass, wenn du dich nicht dafür anstrengst, hast du immer die Ausrede, dass du am Ende sagen kannst, ja, ich habe es ja nicht wirklich versucht. Du kannst immer sagen, so, ja, ich habe mich ja nicht angestrengt, deswegen ist ja nicht so schlimm, dass ich durchgefallen bin oder so.
Ja.
Wenn man nie wirklich versucht hat, dann hat man immer eine leichte Ausrede, wenn man sagt, ja, ich habe es ja sowieso nicht gemacht. Man kann dann vielleicht danach Reue zeigen, so ein bisschen dafür, aber man hat im Endeffekt selber nicht das Limit für sich selber gefunden, wo man sagt, okay, ich habe jetzt so viel Arbeit reingesteckt und am Ende ist Scheiße dabei rausgekommen. Und das habe ich dann aber so für mich vor so 1,5 Jahren gecheckt, so dass es mir nicht darauf ankommt, einfach nur irgendwie vor mich hin zu vegetieren, sondern dass ich wirklich das machen möchte, was ich als richtig empfinde. Ich möchte nicht sagen, das, was mir Spaß macht, weil, wie gesagt, Spaß ist immer so ein komischer Begriff, finde ich, aber das, was ich als richtig empfinde. Und dann habe ich dann irgendwann angefangen, also ich habe das damals für extrem wichtig gehalten, anzufangen zu lesen, mir Notizen zu machen und einfach, damit ich über mehr Sachen anders nachdenken kann, weil jedes Buch, das du liest, also das war so meine Motivation und das ist auch jetzt immer noch so meine Vorstellung davon, wenn man sich überlegt, so ein Buch, da hat ein Autor mehrere Jahre seines Lebens rein investiert, um dieses Buch zu schreiben. Da stecken Gedankengänge drin, wo die einfach tagelang zerdacht worden sind, die sau oft reflektiert worden sind, die einfach Sachen aus anderen Winkeln beurteilen. Und wenn man die Möglichkeit hat, so ein Buch in der Woche zu lesen, dann nimmt man im Endeffekt diese ganzen Gedankengänge, diese ganzen Gedankenwege des anderen Menschen auf und kann dann anders über sein eigenes Leben und über die Situation nachdenken. Weil man kann nur über das nachdenken, was man selber entweder gehört, also mit jemandem darüber geredet hat, was man selber erlebt hat oder was man gelesen hat. Sonst hast du keine andere Möglichkeit, anders darüber nachzudenken. Und das habe ich dann so empfunden, dass eben Lesen in dem Sinne dafür extrem wichtig ist, weil ich dann einfach anders über die ganzen Sachen nachdenken kann. Und ich merke auch, dass das stimmt. Weil je mehr du mit anderen, es muss nicht Lesen sein, aber je mehr du Kontakt mit anderen Leuten hast, mit anderen Gedankengängen hast, desto differenzierter kannst du über Situationen und über dich selber nachdenken, die du vorher gar nicht ansatzweise überhaupt formulieren konntest. Und ich habe dann gecheckt, so, ich habe keine Kontrolle über YouTube und Instagram. Ich kann nicht einfach das Ding ausmachen und oder ein Video gucken und dann irgendwie anfangen zu lesen. Das funktioniert nicht. Mein
Ja,
Körper
das
ist,
hast du auch.
mein Kopf ist so geprimed darauf, Serotonin davon zu bekommen, auf Instagram rumzuhängen. Alter, Buchstaben in einem Buch zu lesen, ist sau langweilig. Da sind keine Farben und keine Bilder. Das macht keinen Bock.
Ja, das hast du ja auch mal in einem Podcast von dir erwähnt, zum Thema Lesen, dass halt, wenn man ein Buch liest, egal welches, dass man dann abdriftet, dann langweilt es ihn, dann macht man Instagram auf, weil das viel unterhaltsamer ist als das Buch mit Buchstaben. Und dass man dann auch so in die Gedankengänge abdriftet, während man ein Buch liest. Das habe ich heute noch so, dass ich so jetzt zwei, drei Seiten lese und dann muss ich die nochmal lesen, weil ich mich selber dabei erwischt habe, dass ich über was komplett anderes nachgedacht habe.
Ja.
Aber das Unterbewusstsein nimmt es trotzdem auf, ist mir aufgefallen.
Ja, das auf jeden Fall. Es ist nur so,
Das
dass
ist
man
voll
sieht, dass
krass,
man.
was das alles kann.
Es ist voll wild. Es ist auch so, dass man sich häufig nicht an Sachen direkt danach erinnert, sondern nur in richtigen Situationen. Also,
Alter, ja.
ich habe auch das Gefühl, wenn man bestimmte Sachen aufgreift, dass das dann wie so ein Netz ist, das sich immer weiter entfaltet. Also, man fängt dann an, über irgendwas zu reden und dann kommen einem Ideen über Sachen, die man vor so und so langer Zeit mal gelesen hat. Aber wenn du mich jetzt direkt fragen würdest, wie würdest du diese Theorie erklären, könnte ich sie nicht erklären. Es kommt dann so einfach aus dem Fluss raus, habe ich dann das Gefühl.
Ja, ich habe jetzt im Winter noch, habe ich schon, bin ich von der Arbeit kommen. Es war in der Zeit, wo ich keinen Alkohol getrunken habe, habe ich dann einfach eine Fanta getrunken oder eine Cola und habe dann ein Buch gelesen, um meine Gedanken zu verarbeiten. Ich habe von dem Buch konnte ich dir danach nichts sagen, was da drin stand, aber so die nächsten Tage ist mir das dann alles wieder geschossen, was in dem Buch drin stand. Das fand ich wirklich interessant, was so dieses Gehirn alles kann und die Augen zusammen.
Ja. Ja, es ist ja so, also das ist ja auch wieder ein ganz anderes Thema, aber wir in unserer Gesellschaft, wir überschätzen unser bewusstes Erleben und haben das Gefühl, wir sind nur unser Bewusstsein, unser Unbewusstes wäre im Endeffekt einfach nur so ein, keine Ahnung, so ein mechanischer Prozess. Aber das stimmt nicht. Es ist massivst intelligent. So, das, was wir irgendwie aufnehmen, wie wir das verarbeiten, wie wir mit der Welt agieren, das ist einfach so viel. Unser Bewusstsein ist irgendwie einfach nur so eine Problemlösungsstrategie, mit der wir kommunizieren können. Aber zum Beispiel, wir müssen uns keine Gedanken darüber machen, wie wir Zellen neu bilden. Wir müssen uns keine Gedanken darüber machen, dass unser Herz schlägt. Wir müssen uns keine Gedanken darüber machen, dass unsere Hormone produziert werden. Wir müssen uns über diesen ganzen, wir wissen nicht mal, wie wir denken oder wie wir reden. Wir tun es einfach. So, und dass wir dann denken, ja, aber die Inhalte unserer Gedanken, das sind wir wirklich. Das ist das, was das Ich ausmacht. Das ist so absurd. Weil wir sehen gar nicht, dass unser Körper und unser Ich, wir müssen ja vielleicht jetzt gar nicht in einen Bereich reingehen, dass wir sagen, wir sind die ganze Welt. So, das wäre dann wieder, müsste man wieder, das ist wahrscheinlich für viele unverständlich. Aber zumindest, dass man der ganze Körper ist, dass der ganze Prozess des Körpers den inneren Monolog impliziert, dass es da nichts außen vor gibt. Weil ich merke auch, dass wenn ich mich zum Beispiel für meine Verhältnisse gut ernähre, wenn ich sage, ich nehme Sachen zu mir, dass ich genug alles gedeckt habe, ich habe genug Vitamine, genug Minerale, ich habe genügend gegessen, ich habe auch das gegessen, was ich gut vertrage, dann habe ich auch wirklich das Gefühl, dass es mir psychisch besser geht. Und das ist auch wirklich so, weil lustigerweise sind die meisten Serotoninrezeptoren im Magen und nicht im Hirn. Und da gibt es auch so dieses lustige Gedankengang, dass vielleicht ist auch der Magen das Primäre und der Magen hat das Hirn hervorgebracht, damit er einfach selber gefüttert wird. Und wo fangen wir an? Was priorisieren wir? Ist es das Hirn, das weiterleben will, oder der Magen? So blöd, wie es klingt. Und das fand ich einfach nur so einen interessanten Gedankengang
Ja, das ist auch
an dem
super.
Punkt.
Ja, es ist auch super mit jetzt wieder mit dem Kochen in Verbindung zu bringen. Oder? Weil für mich ist Essen, glaube ich, das fast Wichtigste in meinem Leben. Und ganz ehrlich, ich achte nicht auf meine Ernährung. Ich mache es einfach nicht. Bin nicht übergewichtig. Sonst irgendwas. Ich habe dann wahrscheinlich auch Glück, dass ich mich ernähren kann, wie ich will, was ich will. Und ich gehe auch gern zu McDonald's oder esse gern einen Döner und so. Und dann sagen immer ein paar Leute, ja, du bist Koch, wieso gehst du zu McDonald's? Und dann sage ich immer, weil McDonald's es schafft, den Geschmack so auf den Punkt zu bringen, egal wo auf der Welt, dass es einem schmeckt, was da jetzt drin ist oder was die da reinkippen an Geschmacksverstärker etc. Ist mir in dem Moment, wo ich in McChicken beiße, ist mir scheißegal, weil es mich erfüllt, weil es mir schmeckt.
Ja.
Und genauso wie ich vorhin gesagt habe, da bei dem Drei-Sterne-Koch kann ich mich jetzt noch daran erinnern, wie die Soße mit dem Knoblauch drin geschmeckt hat.
Ja.
So, und es ist einfach wichtig für mich selber, dass ich durch das Essen, was meine Leute oder was ich selber koche, dass ich damit Menschen einfach glücklich mache. Weil im Prinzip ist es ja den ganzen Tag Arbeit, dann richtet man es an, dann ist es bei uns maximal 30 Sekunden unterwegs auf dem Teller, wird es in ein Restaurant gestellt, dann machen ein paar Leute Fotos.
Klassiker heutzutage, ne?
Ja, ich finde es nicht schlimm.
Ja. Ja,
Ich
wenn du das schön
verurteile.
anrichtest.
Ja, ist halt auch schwierig, wenn man sein Essen dann auf Insta postet und es sieht nicht gut aus, aber das ist ein anderes Thema.
Ja.
Wenn man sich da Mühe steht und es ist auch so ein Zeichen von Anerkennung, dass man, wenn man in ein Restaurant geht, dass Leute Fotos vom Essen machen. Es, ich glaube, für jeden Koch ein Kompliment,
Ja,
weil es ist ja
klar.
auch, ich will es überhaupt nicht mit Kunst vergleichen. Es ist einfach keine Kunst, sondern es ist ein Nahrungsmittel.
Es kann schon Kunst sein, also natürlich hat das irgendwas mit Ästhetik zu tun. Ich würde auch
Ja,
sagen, dass der,
Ästhetik ist, glaube ich, das richtige Wort.
ja, ich würde auch sagen, dass das Geschmack eine gewisse Form von Ästhetik ist. Also ich würde da, also Geschmack nicht im Sinne vom visuellen Geschmack, aber so im Sinne von unserem Geschmacksknospengeschmack. Also das, was du zauberst, ist sicher für einige Kunst und auch Ästhetik.
Kann sein. Ja, Geschmack hat ja eigentlich auch nichts mit der, wie es aussieht auf dem Teller zu tun. Und das kann man dann schon wieder auf die Kunst abwandeln, wie
Ja.
man zum Beispiel Geschmäcker kombiniert.
Ja.
Zum Beispiel Spinat und Erdbeeren. Oder passt super zusammen.
Ja.
So als Salat.
Habe ich noch nie
Ja.
zusammen gegessen, aber hört sich sehr interessant an.
Und solche Beispiele.
Ja.
Und ja, wo ich vorhin nur sagen wollte, dass dieser Ablauf da ist, wird den ganzen Tag vorbereitet, dann wird es angerichtet, dann kommt es vom Kellner auf den Tisch. Und dann schneidet der Gast das mit Messer und Gabel in ein Stück, beißt drauf, schluckt es runter und wird am nächsten Tag oder vielleicht am gleichen Abend nochmal ausgeschieden. Punkt.
Ja.
Und trotzdem ist es das Wichtigste für mich auf der Welt, Essen und mich mit Essen auseinanderzusetzen und Essen zu produzieren.
Es ist ja, ich finde es auch sehr schön, weil es eben diesen vergänglichen Aspekt damit drin hat. Weil das eben dieser punktuelle Genuss ist, für den man im Endeffekt dann ja zahlt. So. Also Geld ist ja eigentlich auch nur im Endeffekt eine Anerkennung dafür, dass man so und so viel Lebenszeit für dich im Endeffekt dann oder für die ganze Crew im Endeffekt aufbringt. Weil Geld ist ja nichts anderes als Zeit eigentlich. So, die man halt schlau irgendwie
Investiert.
investiert. Ja. Und deswegen ist ja dieser punktuelle Genuss im Endeffekt eigentlich der größte Ausdruck davon, dass alles vergänglich ist. Weil man schätzt das so wert, dass man bereit dafür ist, also ich schätze mal bei euch, nicht wenig Geld in die Hand zu nehmen und es sich gut gehen zu lassen damit.
Eben, die Leute investieren eben, dass sie da bei uns im Hotel, auch zu Hause, investieren ihr hart verdientes Geld, um sich's gut gehen zu lassen, um eine gute Flasche Wein zu trinken, um mal was Besonderes essen zu können und zu dürfen. Und dann kommen wir wieder auf das Thema Druck zurück und auf die Anstrengung. Da muss man halt auch einfach abliefern, weil die Leute zahlen einen Haufen Geld, um ihre Zeit und ihr hart verdientes Geld bei uns auszugeben, dass die eben auf dem Teller, wo sie innerhalb von einer Sekunde runterschlucken und kauen, dass sie eben das machen.
Ja.
Das hat jetzt auch wegen Corona. Ich spreche eigentlich nicht gerne über das Thema, weil da mittlerweile, du kannst ja nirgendwo mehr hingehen, ohne dieses Thema anzuschneiden.
Ja.
Aber ich habe ja jetzt, durfte ja arbeiten in der Schweiz den ganzen Winter. Und zu Hause, meine Eltern haben auch ein Hotel und das war jetzt 7 Monate zu. Und diese Bereitschaft, dass die Leute wieder Geld haben und es dann ausgeben, dass sie in Urlaub fahren gehen und dass sie in Urlaub fahren, dass sie eben wieder Geld ausgeben können, weil es einen Konsumstau gibt.
Ja.
Das Wort habe ich heute gelernt, weil ich habe einen anderen Podcast angehört,
Na schön.
wo auch ein Finanzwissenschaftler hat darüber gesprochen,
Ja.
dass eben jetzt, dass es mit dem Impfen läuft und dass diese komische Zeit jetzt wahrscheinlich bald vorbei ist. Man weiß es ja nicht.
Man weiß es nie.
Ja, man weiß es echt nicht. Aber wenn man das jetzt verglichen hat, so die Stimmung im Klemmwalsertal war echt nicht gut den ganzen Winter. So, es sind Existenzen stehen auf dem Spiel, sind immer noch. Und die Nachfolgen kommen ja erst. Und in der Schweiz zum Beispiel, vor allem in Pontresina, wo ich arbeite, habe ich mir sagen lassen, dass es für manche Häuser das beste Geschäftsjahr war
Okay.
seit Beginn. Und es zeigt einfach, dass die Leute auch in solchen Zeiten, die wollen einfach nur raus. Und ich merke es an mir selber,
Ja.
dass ich eben auch selber viel Zeit und eben Geld investiere, um rauszukommen, um Neues zu sehen, um mal, es hört sich jetzt komisch an, um mal bedient zu werden und dass man nicht sein eigenes Essen kocht.
Ja.
Und ich glaube, die meisten Leute fühlen auch mit so und genießen auch den Service und die Dienstleistung oder lernen es jetzt wieder neu zu schätzen.
Ja. Ja, das auf jeden Fall, weil ich denke, dass da einfach auch so, weil jetzt in Innsbruck konntest du zum Beispiel, letzten Sommer konntest du, glaube ich, irgendwo, ich weiß nicht, hatten da Restaurants offen? Ja, dann konntest du wahrscheinlich letzten Sommer irgendwo in Restaurants gehen, aber irgendwann. Ja, letzten Sommer konnte man in Restaurants gehen, ich erinnere mich. Irgendwann hat man da auch keinen Bezug mehr zu, habe ich so das Gefühl. Das wird dann irgendwie so die neue Normalität, weil man einfach keinen Kontrast mehr dazu hat, so in diesen Umschwung-Situationen. Also zum Beispiel allein, wenn man sich denkt, die ganzen Restaurants sind in Innsbruck momentan überall voll. Komplett voll. Egal, wann du reingehst, die sind komplett voll, weil die Leute einfach Bock haben, das wieder zu erleben, was die vorher nicht mehr erleben durften. Und das ist eh schon sau schade, so dass das einfach auch, also die ganzen psychischen Sachen, die da, also da möchte ich jetzt nicht zu sehr auch drauf eingehen, weil das nicht unser Thema ist und das, wie gesagt, 100 Mal drüber geredet, 100 Mal gehört. Aber dass eben die psychischen Sachen, die zum Beispiel für so Leute, die jetzt letztes Jahr 17, 18 Jahre alt geworden sind, zum Beispiel, oder keine Ahnung, die mit der Schule fertig sind und eigentlich nach ein bisschen Welt bereisen wollten oder so, oder egal was, so, das ist halt, denen wurde halt extrem viel genommen, so auf eine Art und Weise, wo ich aber das Gefühl habe, dass dieser Kontrast, den wir empfinden, weil wir das eben jetzt nicht konnten, uns dabei helfen kann, eine ganz andere Wertschätzung in den nächsten Jahren für bestimmte Sachen hervorzubringen, die wir vorher nicht hatten, weil wir das für selbstverständlich gehalten haben. Weil das klassische Problem, das kommt, hat der Harari in seinem Hörbuch von Eine kurze Geschichte der Menschheit sehr schön formuliert. Er hat gesagt, das Hauptproblem des Menschen ist es, dass Luxus sehr schnell zum Standard wird. Und das ist tatsächlich auch das Problem, weil wir dazu dann keinen Kontrast mehr haben. Weil egal, wo wir hinkommen, irgendwann, so, wenn der Luxus sich häufig wiederholt, dann ist der normal. Wenn du überlegst, was ist in einem armen afrikanischen Dorf, was ist für diese Leute normal und was ist für uns normal?
Ich wollte gerade das Gleiche sagen. Für manche ist Luxus einfach nur ein Glas Wasser zu trinken.
Eben.
Und was ist für mich Luxus? Wäre wahrscheinlich eine Rolex am Arm zu haben oder ein Porsche zu kaufen. Das wäre dann Luxus. Aber dann hat man das Zeug, hat die Rolex am Arm und den Porsche in der Garage stehen und dann hat man es jeden Tag.
Ja.
Und dann ist es Standard.
Ja. Dann ist auch nichts mehr
Oder?
Besonderes mehr. Weil dann, wo du erst wieder merkst, dass was Besonderes ist, wenn du irgendwo einen Kratzer reinkriegst und du musst das Ding ausbessern lassen und dann merkst du, wie weh das eigentlich tut, das Ding ausbessern zu müssen. Es ist ja genau das Gleiche, wenn du zum Beispiel, du weißt gar nicht, gesund zu sein ist so krass und erst wenn man krank wird, weiß man überhaupt die Gesundheit wieder zu schätzen. Also, das ist so
Ja.
dieses Kontrastbewusstsein, was der Mensch hat. Wenn sich was häufig wiederholt, so dann oder Standard wird, dann bemerkst du es nicht mehr. Ähnlich zum Beispiel, wenn wir zusammen hocken, ich lasse dick einziehen, es stinkt wie Hölle und irgendwann riechst du es nicht mehr. Du gehst raus aufs Klo, kommst wieder rein und riechst den Furz wieder. Einfach weil du dann wieder den Kontrast dazu hast. Und
Ja, ich sag ja immer, nach 2 Minuten hat man sich dran gewöhnt.
ja, es ist ja so. Es ist ja genau das. Es ist ja genau das. Und diese Gewöhnung ist das, wo der Mensch im Endeffekt jedes Mal gegen die Wand läuft. Weil man erhofft sich ja von dem, was man luxusmäßig erfährt. Das sind ja diese Serotonin, diese Lustspitzen im Endeffekt, die man dann empfindet. Weil dieses Erlebnis, wenn du dann rausgehst und du holst dir eine Rolex oder du holst dir keine Ahnung, Porsche oder ein Ferrari oder was auch immer du dir holst, dann ist das in der ersten Zeit geil. Wahrscheinlich ist es bei denen auch, dass du ein halbes Jahr aufpasst, wie auf deinen eigenen Augapfel da drauf. Außer du fängst dann an zu sammeln. Du wirst dann Sammler und sammelst dann Oldtimer oder sowas.
Ja.
Aber im Endeffekt, diese Lust, die du dabei empfindest, wenn du den gerade neu hast, das ist innerhalb kürzester Zeit wieder weg. Du bist vielleicht auf eine kurze Art und Weise dankbar dafür, dass du das fahren darfst. Aber das ist man dann in den meisten Situationen nicht. Weil wenn du dann, irgendwann ist nur noch ein Auto, mit dem du zur Arbeit fährst. So. Das ist dann nicht mehr irgendwie der Porsche, von dem du immer geträumt hast, sondern das ist halt dein Auto, mit dem du zur Arbeit fährst. Und
Ja.
genauso ist es halt einfach so, das Wasser, was ich aus dem Wasserhahn trinke, das ist halt einfach das Wasser, was ich aus dem Wasserhahn trinke. So, das ist
Ja,
ja.
oder was ich, ja, oder was ich zum Kochen benutze. So.
Ja. Das ist ja für Spanier oder Italiener absolut unvorstellbar, da irgendwas aus dem Wasserhahn. Okay, für Italiener eher. Aber so für Spanier oder so, Wasser aus dem Wasserhahn, dieses geklorte Rotze da zu trinken, Alter, das könnten die sich niemals vorstellen. Manche trinken das, ja, aber das ist kein Vergleich, Alter. Das ist kein Vergleich.
Ja, weil man sich wahrscheinlich auch daran gewöhnt hat, dass man eben nicht das Wasser aus dem Leitung
Ja.
ohne eine Aufbereitungsanlage im Keller, dass man das einfach trinken kann.
Ja, das ist ja auch
Ja, das ist.
die Idee der Askese im Endeffekt. Das ist so dieses Ding, dass man sieht, jo, wir können Sinnlichkeit so lange, wie wir wollen, verfolgen. Wir fühlen uns eigentlich immer, wie wir uns fühlen, nach einer gewissen Zeit. Es ändert sich fundamental nichts. Du magst dich vielleicht ein bisschen sicherer fühlen, so ein bisschen abgesicherter, aber ich kann mir gut vorstellen, wenn du einen Haufen voll Asche hast und dass die Verantwortung, die du dann im Endeffekt dafür übernimmst, dass du so viel Geld hast, dass du zum Beispiel dir dann extrem viel Gedanken über, wie investiere ich das? Was ist, wenn das falsch geht? Was ist, wenn die Aktie fällt? Was ist, wenn der Goldpreis, keine Ahnung, ja, natürlich, der Goldpreis ist recht stabil, aber was ist, wenn das alles irgendwie zugrunde geht? Was ist, wenn mein Haus kaputt geht? Egal was, so die Ängste, die dann dazu kommen, dieses den Luxus sichern wollen, also den Standard an dem Punkt sichern wollen, steigt sicher auch in einer ähnlich großen Größenordnung, wie man Geld hat. Also die Angst um Besitz und Besitz zu haben. So, das steigt wahrscheinlich ähnlich. Das wäre interessant zu wissen. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht gibt es da irgendwie irgendwelche Studien oder so zu. Wäre nur interessant. Aber da kann ich mir dann schon. Ja, das ist halt Luxus dann. Also Luxus wird Standard schnell. Das ist halt das Hauptproblem, ganz einfach.
Ja, das habe ich jetzt auch in der Spitzengastronomie erlebt, eben auch wieder, um auf die Sterne zurückzugreifen. So früher, Paul Bocuse sagt dir vielleicht, was es ist oder war, einer, der die französische Küche, der hat die unfassbar geprägt mit
Okay.
seinem dekadenten Kochstil. Worauf auch die Kochschule ein bisschen drauf aufgebaut hat in Madrid, wo ich war. Und da wurden einfach Luxusprodukte wie Trüffel, Kaviar, Butter, Butter ist ein Luxusprodukt, wurde da verschwenderisch in den Topf geschmissen oder angerichtet.
Okay.
Oder Hummer, Steinbutt ist sind lauter so Dinge, die stehen für als Luxusprodukt in der Küche. Und natürlich schmeckt es geil. So, weiß ich nicht, frisch gefangener Steinbutt mit weißem Trüffel und Kaviar oben drauf und einer geilen Buttersoße könnte ich mich reinlegen, würde jetzt sofort wieder essen. Aber dann gab es jetzt auch eben wegen diesem grünen Stern von Michelin, gab es da so eine, oder gibt es immer noch so eine Gegenbewegung, dass man aus einem Sellerie, dass man da 10 verschiedene Komponenten machen könnte und die dann auch so geil präsentiert auf dem Teller und es so anrichtet, dass es dann trotzdem 3 Sterne gibt.
Okay.
Oder dieses Kombinieren aus Gemüsen oder Pilzen oder einfach nur eine Kartoffel. Dass man das dann kombiniert und dann vielleicht einen Löffel Kaviar drauf macht. Nicht mehr eine ganze Dose für 600 € das Kilo, sondern nur so ganz gezielt einsetzt. Und das finde ich super interessant. Und so möchte ich aber dann meinen Kochstil, wenn ich dann verantwortlich bin, möchte ich dann auch so anzielen, dass ich einfache Dinge mit eben Luxusprodukten so kombinieren, dass es dann lecker ist. Und auch mal einen veganen Gang oder ein veganes Menü als Alternative aufmacht oder eine vegetarische oder auch nur mal einen Fleischgang. Ein Muster.
Das finde ich
Ja,
auch,
das ist
das finde ich
so
cool.
breit gefächert, ja. Dass man auch den Mut hat, weil haben wir ja schon mal drüber telefoniert mit veganem. Ich finde es super interessant, solange man es nicht aufzwingt und die Gesellschaft dann verurteilt, bloß weil man Fleisch und Butter und tierische Produkte isst
Ja.
und zu sich nimmt. Und eben diese Kombination ist meiner Meinung nach sehr, 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 sehr wichtig, dass man heutzutage eben den Einklang hat.
Definitiv, der Einklang ist massiv wichtig. Vor allem, es ist ja so, dass Aufzwingen ist ja schön und gut, sollte man auf gar keinen Fall tun. Aber wenn man mal schaut, wie zum Beispiel ökologischen Faktoren sind, die in der zum Beispiel für Fleischproduktion oder so, wie viel Wasser du da brauchst und so. Oder da fallen natürlich dann auch Avocados und so drunter, definitiv. So, das möchte ich mal nicht sagen, dass das grundlegend Fleisch deutlich besser ist als irgendwelche vegetarischen und veganen Alternativen. Aber dass es schon definitiv ökologische und ökonomische Faktoren gibt, die man gewissermaßen auch moralisch auslegen kann. So. Wenn du jetzt zum Beispiel jeden Tag aufstehst und du ballerst die 200 Gramm Salami aufs Brot, so, mit Dickfettbutter, gehst dann zur Arbeit, knallst dir dann da ein Kilo Steak rein, mit fast nichts weiter, kommst nach Hause, gönnst dir dann, keine Ahnung, ein halbes Kilo Mett, so, da kann man dann schon mal so sagen, so, ey, yo, eventuell auch für deine eigene Gesundheit solltest du das vielleicht ein bisschen
Ja.
überdenken, so.
Ja, der Cholesterinspiegel dankt dir dann irgendwann.
Ja,
Oder
also
dankt dir nicht.
Herz sagt dann irgendwann so, Alter, hey, meine Hauptaorta, die ist jetzt gleich mal zu, bitte mach mal halblang jetzt. Aber da gibt es definitiv, also ich finde auch, jeder Mensch sollte, ist natürlich jetzt utopisch gesagt, aber sollte, was sowas angeht, ein gewisses Moralbewusstsein haben, vor allem wenn wir, oder für die Zeit, in der wir uns befinden, so mit Klimawandel und so weiter. Einfach, dass man sich bewusst ist, dass das definitiv eine Rolle spielt. Und das heißt ja nicht, dass man unbedingt komplett darauf verzichten soll, aber dass man sich über gewisse Dinge einfach bewusst ist. Und man braucht einfach nicht jeden Tag ein Kilo Fleisch. So. Auch wenn das vielleicht manche nicht gerne hören, aber braucht man nicht. Und
Jetzt.
deswegen finde ich schon, also man kann schon ein bisschen appellieren. Ich sage ja nicht, dass man das jemandem aufzwingen muss, aber ein bisschen appellieren, sich darüber bewusst zu werden, was man eigentlich in sich reinschaufelt und wie absurd das eigentlich ist, für irgendwie 5,99 € ein Kilo Fleisch zu essen. So, dass wer da alles dran verdienen soll und das ist immer noch ein Lebewesen und wie viel Energie da reinfließt und wo Abstriche gemacht werden und dass dann teilweise die Kühe in ihrer eigenen Scheiße stehen und so, das ist dann für mich schon irgendwo, wenn man sowas konsumiert, eigentlich eine moralische Verpflichtung, sich damit auseinanderzusetzen. Und da kann man schon hin appellieren, definitiv. Vor allem, weil es da in meiner Auffassung nach eine Reduktion mehr als nur möglich ist. So.
Ja.
Wenn man sich so den Durchschnittsfleischverbrauch anguckt. Und damit wäre schon wahrscheinlich den meisten geholfen. Außer vielleicht den Leuten, die darin sich eine goldene Nase verdienen.
Ja. Jetzt noch zum Abschluss noch eine Geschichte von mir. Ich habe, wenn ich arbeite, jeden Tag mit ultra viel Fleisch zu tun. Wirklich. Und mir vergeht dann auch wirklich die Lust. Auch das kann das geilste Rinderfilet sein, was 5 Kilometer von der Küche entfernt ist, aufgewachsen ist. Und ich weiß, dass die Viecher einfach glücklich sind und waren bis zum Tod. Aber mir schmeckt es dann einfach nicht mehr, weil ich so viel Kontakt habe. Nicht mal vom Essen, sondern einfach, weil ich so viel in der Hand habe, habe ich dann keine Lust drauf und esse dann ab und zu mal nur Gemüse und Kartoffeln oder Nudeln oder Reis. Außer Risotto. Risotto mag ich nicht so gerne, aber
Boah, ich finde Risotto
dann.
richtig geil. Ah, meine Freundin hat letztens Spargel-Risotto gemacht. Ich schwöre, ich bin gestorben. Oh.
Oh, das ist schmeckt. Ja, wenn man, ja, in kleinen Maßen esse ich es auch, aber nur wenn ich es selber mache, so.
Überheblich.
Der Abgehobene.
Ja. Kommt noch was zu deiner Fleischstory? Darf ich so frech fragen?
Tatsächlich habe ich jetzt auch nichts mehr weiter.
Okay.
Nichts weiteres.
Aber interessant, wir haben auf jeden Fall nicht mal ansatzweise alle Themen behandelt, die wir behandelt wollten und auch nicht in der Tiefe, wie wir die behandeln wollten. Aber ich finde trotzdem, das ist ein sehr schönes Schlusswort irgendwie. Ich finde, wir haben sehr viel, ich meine, es sind jetzt fast 2 Stunden, die ich aufnehme.
Ja.
Sehr viel behandelt und ja, immer wieder freue ich mich, mit dir zu reden. Und auch cool, dass das jetzt mit dem Podcast mal geklappt hat.
Ich
Magst du noch wen grüßen? Hast du noch Schlussworte?
vielleicht kann ich noch auch appellieren, dass wenn es jemand hört und jetzt auch einen kleinen Einblick hatte in die Welt als Koch zu arbeiten, ich weiß, es ist stressig und es hat leider nicht den guten Ruf wegen Arbeitszeiten etc. Aber wenn jemand Bock hat, mal reinzugucken oder so. Es gibt so viele Betriebe, die würden sich über jeden einzelnen freuen, der nur 1 oder 2 Tage mal nur zuguckt, was abgeht. Freut sich wirklich jeder. Und vielleicht macht es einem Spaß. Und dass man aus seiner Komfortzone rausgeht und mal was Neues probiert. Das war mir noch wichtig zu sagen, mal auch an die Öffentlichkeit.
Ja, schön, das ist ein
Das muss,
tolles
ja.
Schlusswort. Dann vielen Dank, dass du zugehört hast und schalt gern das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Luis, Lebensweisheiten.